Jede Woche neu, die Wochenshow kennt ihr ja schon. Aber auf Eis on kennt ihr noch nicht. Das ist das neue Format von Win. Anfängerfreundlich, voller Spaß. 30 Minuten beginnen.
Hallo!
Glaubst du, uns wird das nicht?
Moin.
Funktioniert das mit dem Sound?
Nein.
Hört ihr uns gut? Wie nein? Doch, man hört uns.
Ich fühle mich mal wie zu Hause.
Ja, aber das Mikro hat da gerade
geöffnet. Hi! Guten Tag, Bergedorf! Na? Wir haben gesagt, guten Tag, Bergedorf! Sehr schön. Ja, schön, dass wir heute Abend hier sind. Wir sind beim Imperat und nichts Neues. Mhm. Ihr seid wegen uns hier, da fühlen wir uns sehr geehrt. Vielen Dank schon mal vorab an die Tabletop Freibeuter und unser Haus in Bergedorf. Denn die veranstalten das Ganze. Hier haben wir einen fetten Applaus. Fantastisch, einfach schön. Heute mal vor richtig Live-Publikum. Das ist hier richtig, ihr seid richtig gedrückt hier. Sieht richtig gut aus. Wir haben euch alle in so eine kleine Ecke gedrückt, damit das nach möglichst vielen Leuten aussieht. Fantastisch.
Ja, wir hätten tatsächlich mehr Platz gehabt.
Das erweitern so wieder per Photoshop, damit das dann so ein bisschen Woodstock-mäßig aussieht auf Insta nachher.
Santa, ich mache den Vorschlag. Die beiden teilen sich das Mikro und wir teilen uns
nein, das Mikro. Nein. Ihr nehmt die und wir schreien die ganze Zeit so.
Ja, das ist eine super
Idee. Nee, aber da kannst du den Arm um Andi legen.
Das ist cool. Das ist cool. Ja,
Also das Mikro hören wir, glaube ich, so gar nicht. Aber nee. Super gut, aber
meinst du, die ist aus? Ja, aber die gibt nur so ein bisschen hinterher. Ich kann auch direkt reinsprechen. Nee. Ist die aus?
Hat ja.
Die
eine
ausgemacht? Also, wir hören super, glaube ich.
Aber das hat echt mit Mikro zu tun.
Ja.
Hallo? Hallo?
Dann lass sie es einfach weg. Aber ey, das ist live.
Aber sieht besser aus.
Genau, guckt euch das jetzt mal an. Ne? Das sieht doch viel stylischer aus. So
finde ich auch. Nee, aber, ja, haben wir uns Gedanken drüber gemacht, aber die Akustik ist ja fantastisch. Wir machen heute eine kleine Wochenshow, haben wir uns gedacht, mit euch zusammen. Und wir wollen das so ein bisschen publikumsmäßig haben. Wir sollen ein bisschen Spaß haben, wir sollen ein bisschen mitmachen. Ich glaube, unsere Zuhörer sind in der Regel der Fall für sowas. Wollt ihr einen Hobby Progress, ja oder nein?
Ja!
Neuen Hobby Progress, wir müssen anfangen. Nico,
ja.
Wollen wir anfangen? Wir haben ja ein tolles Event geplant. Wir sind hier in Bergedorf und wir haben viel dafür gebastelt.
Ganz genau. Und Hobby Progress mäßig, ich habe es geschafft. Wie in der vorletzten Wochenshow angekündigt, die Platte ist fertig. Ihr habt alle schon mal einen Blick drauf geworfen. Morgen im Tageslicht wird sie doch schöner wirken. Dadurch, dass ich jetzt letzte Woche Mittwoch damit durch war, konnte ich mich endlich anderen neuen Ufern zuwenden und dementsprechend habe ich mit meinen ersten Lava Bases angefangen. Und die werde ich natürlich in die Shownotes packen, irgendwo hier unterm Tisch,
ja,
Stuhl,
ja.
Wie auch immer.
Und die Cola dementsprechend lang läuft.
Die Cola längs läuft.
Dennis hat nur Socken.
Das ist der Lava-Fluss, ganz ehrlich. Das,
genau so sieht's aus.
Ich bin doch ganz froh, dass die Mikros nicht an sind.
Ah. Ja,
das war's schon mit mir.
Ja, Dennis, hast du was geleistet?
Ja, wie immer habe ich sehr viel geleistet. Ich habe bis diese Nacht wieder mal gemalt, bis ich nicht mehr sehen konnte. Mir ist nämlich aufgefallen, dass dieser geile, verschreckte Aristokrat, den ich vollmundig angekündigt habe, der ist weg. Ah. Deswegen habe ich dann noch einen anderen Gouverneur angemalt. Da habe ich so gegen 2:10 mit angefangen. Und als ich dann halt irgendwann so augenmäßig gar nichts mehr auf die Kette bekommen habe, habe ich gesagt, ja, der ist jetzt fertig. Aber der ist auch fies geworden.
Also, ja, nice.
Ist gut. Schön. Und ansonsten, ja, viel noch in den letzten Tagen bemalt für unser Projekt heute. Und da ich damit jetzt durch bin, hoffe ich, dass ich dann bald mit meinen Sansophorus weitermachen kann.
Sehr gut. Santa!
Jein. Seit der letzten Folge, wo ich dabei war. Was soll ich lügen? Ich baue gerade Projekte, selbst finanziell gerade ein Modell, aber wirklich Tabletop-Traum habe ich gerade nicht gemacht. Aber das kommt bald wieder.
Ja, ich habe geglüht, nicht nur für dich, nicht nur für euch. Ich habe wahnsinnig viel BMK-Zeug gebaut. Ich habe wirklich jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen jeden Abend Sachen geschafft. Ich habe noch meine...
Fester, ich habe Geburtstag.
Was?
Hast du?
Nein. Ich habe meine OPR-Platte noch fertig gebaut, ich habe richtig viel Lamentas bemalt, ich habe Schnickschnack für unsere Platte bemalt. Ich war wirklich tierisch in die Gänge, ne?
Alter, irre.
Ja.
Und das mit 3 Töpfen.
Weil wir müssen
gut, aber du hast auch keinen Job, du machst keine Ausbildung, du hast keine Familie.
Ist so. Ich habe einfach alle Zeit.
Wohin mit der Zeit, ja.
Wir haben einfach zu viert die Arbeit von 5 Leuten gestemmt, weil vielen ist vielleicht aufgefallen, unser Zuchttier Grabowski ist leider nicht hier. Der hat nämlich eine kleine Auszeit sich genommen und ist gerade in China und verrichtet da Dinge. Und eigentlich wollte ich mit Grabowski heute riesen Dinge ankündigen. Also eigentlich hätten wir ja noch so einen Extra-Teil gehabt. Grabowski und Andy singen Arbeiterlieder. Also er hatte die Klampfe ausgepackt und hätten wir unser Debütalbum Der Bourgeoisie aufs Maul einfach hier live präsentiert. Aber da müsst ihr euch jetzt bis nächstes Jahr gedulden.
Singst du mit Dennis dafür?
Ich singe stattdessen Arbeitgeberlieder.
Ja. Der unliebsame Teil. Nee, aber da müssen wir uns leider... Aber Grabowski hat sich natürlich nicht lumpen lassen und hat auch noch ein bisschen was eingesprochen. Und da ist er.
China sprechen uns Grabowski, ein Mann wie eine Mauer, Grabowski. Grabowski, er spricht das wahre Wort, schlägt den Feind in die Flucht. Grabowski.
Ja, moin und recht herzlich willkommen zu Beim Imperator nichts Neues, eurem Warhammer 40k Non-Profit Lore Podcast. Ich begrüße euch heute zu unserer BMK2 Folge zum gleichnamigen Event in Hamburg-Bergedorf bei den Tabletop-Freibeutern. Leider konnte ich an diesem besonderen Wochenende nicht mit dabei sein, darum hier dieses kleine Intro so als kleines... ich möchte mich auch irgendwie beteiligen, ne? So, aber meine lieben Kollegen Andy, Dennis und Nico stehen euch in dieser Live-Aufnahme direkt vor dem Event Rede und Antwort bezüglich eurer Fragen rund um den Prinz der Krähen, die Nummer 1 der frisch entrissenen Herzen, den Hallodri der Häutungsgruben und Mr. Januar der 8. Legion himself, Sevatarion. Mein Name ist Grabowski und ich wünsche euch viel Spaß mit ein wenig Nightlords Schwärmerei. Bis dann. Ciao.
Fantastisch hat er das gemacht.
Das war irre.
Ja, schade, dass er nicht dabei sein kann. Und er sagt ja, er hätte seinen Beitrag nicht leisten können. Aber Grabowski hat auch eine Menge im Vorfeld hier erledigt. Und er hat, glaube ich, damals auch die Brücken zu den Freibeutern geschlagen. Und nur deshalb sitzen wir, glaube ich, heute hier. Vielen Dank nochmal an Grabowski. Schade, dass er heute nicht da ist. Er hat schon gesagt, wir beschäftigen uns heute mit Sevatarion. Wir dachten mal, ein bisschen weniger BMK wäre ganz gut und wir richten unsere Augen mal auf die 8. Legion, auf die Night Lords und wollen euch ein kleines All Eyes on Sevatarion kredenzen. Und bevor wir mit dem Ganzen anfangen, habe ich noch eine Kleinigkeit. Denn wie ich schon angekündigt habe, soll das Ganze noch ein bisschen interaktiv werden hier heute. Und ich habe hier das Book of Q&A dabei. Wir machen das so, das ist nämlich hier von diesem beschissenen Warhammer 40k Crusade Modus, den wirklich kein Mensch braucht, ist das hier so ein tolles Buch, wo man das eigentlich eintragen kann. Und da machen wir es einfach so, wir schreiben hier oben links in die Ecke, wo Name der Einheit steht, schreibt ihr euren Namen rein, also in meinem Fall Andy.
Mit Ä.
So.
Ä.
Mit Ä. Genau, da unterschreibt ihr, an wen ihr speziell die Frage stellt. Also wenn ihr es ans ganze Team stellt, einfach Bin reinschreiben. Oder an den Einzelnen direkt den Namen. Und hier rechts unten ist richtig viel Platz. Da soll man nicht eigentlich seine Einheitentypen eintragen. Da schreibt ihr die Frage rein. Also ich würde jetzt hier oben Andy schreiben. Würde hier unten zum Beispiel, keine Ahnung, so Namen wie Colt schreiben. Und dann rechts unten sowas. Sag doch mal was zur Zeitrechnung bei 40k. So, sag doch mal was. Was zur Zeitrechnung. Ich brauche das nicht ausschreiben, er kann sich daran erinnern. So. Ich lasse das jetzt mal rumgehen und wir machen jetzt unsere Folge. Ihr schreibt da alle schöne Fragen rein, egal was euch brennt. Sei es jetzt Lore, sei das was Persönliches. Wie schafft ihr das eigentlich alles?
Warum seht ihr so gut aus?
Also Supermenschen. Ich lasse das jetzt mal rumgehen und ihr könnt was reinschreiben. Und am Ende der Folge verlesen wir ein paar Fragen und versuchen das mal zu beantworten.
Nach
bestem Können und Gewissen. Und genau, das macht ihr jetzt stillschweigend mal so nebenbei. Und wir fangen einfach mal an, oder?
Übrigens. Auch wenn Leute sagen, wenn es Leute gibt, die sagen, es gäbe es nicht, es gibt dumme Fragen. Sehr wohl.
Oh ja. Und wir sind Väter von Kleinkindern. Ja. Es gibt richtig dumme Fragen.
Ja. Wirklich, wirklich dumm.
Ist so.
Richtig dumm.
Ja.
Ja. Jago Sevatarion, wer ist denn das eigentlich? Ja, er ist auch bekannt als der Krähenprinz, war der. Ist ein gebürtiger Nostramane, also er kommt direkt von Nostramo. Viele, viele Nightlords kommen ja von Terror, weil die das ja dann auch mit dem ganzen Rekrutieren nicht mehr ganz so ernst genommen haben und sich auch um andere Dinge wie zum Beispiel Häuten oder Säuglinge ermorden, haben sie ja eben ihr Hauptaugenmerk drauf gelegt.
Jeder Mann braucht sein Hobby.
Ist so, ja.
Wer sind wir, dass wir da kein Verständnis für haben.
Wir sitzen auf
auch so als Familienväter.
Wir sitzen zu abendlicher Stunde zu viert auf einer schwarzen Ledercouch.
Ja.
Ihr wisst, wo das ist. Obwohl, wir haben jetzt mehr an als sonst.
Oh, ich werde gerade gecastet.
Ist so. Ja, er war während und vor der Horus Heresy der erste Captain der Night Lords und hat auch 100 Jahre den großen Kreuzzug geführt. Er ist auch Captain der Atramentar, rechte Hand von Conrad Curse und sein oberster Berater. Also der hat tatsächlich bei diesem Füllhorn des Wahnsinns auch ein bisschen was mitzureden und bringt ihn auch das ein oder andere Mal wieder zur Vernunft.
Aber Andy, ja. Wer sind denn die Atramentar?
Ja, da wollen wir nochmal was zu sagen. Das ist nämlich die erste Kompanie aus Veteranen und Terminatoren. Oder möchtest du das noch ein bisschen tiefgründiger erklären?
Nö. Aber ne, für den geneigten Hörer da, hier und in der Welt da draußen, ist sowas ja gar nicht. Ne? Du könntest man ja auch mal eine Folge zu machen.
So. Das stimmt, ja, ja.
Also zu den Atramentar habe ich tatsächlich noch was aufgeschrieben.
Na, siehst du wohl.
Da-dum.
I had doubts und ihr dachtet, ihr kommt also, nach Hause.
Nein, im Endeffekt, die Atramentar ist die erste Kompanie der 8. Legion, also sprich der Night Lords. Das sind die Jungs, die natürlich in MK... Was haben wir da eigentlich in der Zeit für Rüstung?
MK4 tragen dafür.
MK4 wahrscheinlich sogar.
Ja, 4er und
Terminator. MK4, nicht, ich meine unter den Terminatoren-Rüstungen.
Ach so, unter den Terminatoren.
Richtig, genau, weil die sind auf jeden Fall mit Terminatoren-Rüstung unterwegs. Und
Dings, also die meisten Atramentar-Modelle tragen, meine ich Tartaros.
Sind Tartaros. Das nicht diese Contessa-Terminatoren von den Nightlords? Die Atramentar sind ja nie als Modelle rausgekommen.
Auf jeden Fall sind wunderschöne,
es gibt auch
sehr, sehr Modelle, stattliche Night Lords.
Zuzuordnen sind.
Ist das so? Sind das nicht diese Contactor?
Nee, das ist wieder was anderes.
Das sind Tartaros, glaube ich.
Ja. Ja.
Und unter den Tartaros, ich glaube, das sind die auch, die am besten noch zur Teleportation neigen, glaube ich. Das sind die relativ flinken.
Die haben Bock.
Genau. Die Atramentar sind auf jeden Fall ein wilder Haufen. Ist, wie gesagt, die erste Kompanie der 8. Legion und angeführt von Sevatar. Oh, Freunde nörden ihn auch Seth.
Also, ja. Oder der Herr der Krähen.
Den Herr der Krähen. Naja, okay, als Freund würde ich ihn jetzt nicht unbedingt Herr der Krähen nennen.
Hallo, Herr der Krähen.
Krähen, genau.
Herr der Krähen.
Was erstaunlich ist zu den, ich sag mal, wenn man schon mal von den Night Lords gehört hat, die haben ein insgesamt relativ ungebundenes Band zu ihren Anführern. Also die sind immer sehr, sehr unstet. Das ist alles immer ein bisschen rebellisch. Die sind alle so ein bisschen kurz angebunden. Der ein oder andere hat mal irgendwie gegen irgendeinen Befehl irgendwas auszusetzen. Findet er nicht so witzig. Aber die sind nicht so regeltreu wie alle anderen.
Ist ja auch bei den Night Lords eine absolut gängige Praxis, aufzusteigen, dass man den Kopf seines Vorgesetzten fordert.
Ja. Korrekt, ganz genau. Weswegen das ein erstaunliches Verhältnis ist zwischen den Atramentar und dem Sevatar, weil die sind sich gegenseitig gegeneinander über mega treu. Also die Atramentar
eigenen
stehen...
Aussagen der Atramentar, weil Sevatar ihnen die Wahrheit präsentiert.
Genau, sie stehen treu zu ihm, aber, und das kommt halt auch in den Geschichten rüber, Sevatar steht treu zu denen und benutzt sie nicht nur einfach so als okay, die rennen jetzt mal vor und sterben, damit ich da jetzt irgendwie nicht verwundet werde.
Was halt auch interessant ist, weil es halt sehr konträr zu seinem eigentlichen sonst Wesen steht.
Ja, genau. Also die sind am Kämpfen schon auf dem anderen Schlachtschiff und dazu später mehr. Und er schnallt sich einfach irgendwie an so einem Flügel fest, um halt rüber zu fliegen, weil Teleporter nicht funktionieren, Enter-Torpedos nicht funktionieren, Enter-Schiffe nicht funktionieren. Und er fliegt einfach mal auf einem Flügel rüber zum Schiff, damit er seine Leute nicht alleine kämpfen lässt. Und das finde ich schon ganz geil. Das ist halt Treue zu seinen Leuten.
Führungsqualität.
Ja, absolutely. That's it.
Ja, Moment. Kurz. Ich hab mir das nicht ausgedruckt.
Ach so. Ich habe
nur ganz kurz, dass ich
meine Vergeltung von Karin Nell.
Ah ja, genau. Da kommen wir dann zur Vergeltung von Karine. Und zwar war das ein, das war ein Nebenschauplatz des großen Kreuzzugs, eine Gegend, die im Universum, die halt wieder in die Compliance gebracht werden sollte. Und zwar wird es auch die Schlacht um die 1000 Monde von Karine genannt. Also aus irgendeinem Grund haben die Leute da jede Menge Monde gehabt. armen Menschen. Und neben...
Das klingt nach einer furchtbaren Werwolf-Plage.
Also furchtbar.
Ebbe und Flut, Alter.
Und neben natürlich unzähligen Regimentern...
Das ist eine Esoterik-Freundin.
Oh Gott!
Oh. So, welcher Mond steht denn heute im Fokus?
Alle.
Alle.
Also neben unzähligen Regimentern von Imperialer Armee hatten wir da auch die Raven Guard in Verbindung mit den Nightlords, inklusive ihrer beider Primarchen, die das dann da alles befrieden sollten. Geführt wurde diese Region von den vom Arch-Comptroller, was mega ist schon, der Name, der Comptroller, hat auch sonst keinen weiteren Namen, der wurde nur so genannt. Das scheint halt irgend so ein, ja, Alleinherrscher gewesen zu sein, der Archeotech hatte aus dem goldenen Zeitalter der Technologie und zwar, nee, aus dem Age of Strife, Entschuldigung, und zwar war das eine Waffe, mit der, wenn Menschen damit irgendwie beschossen wurden, haben die sich im Prinzip in komplett Irre verwandelt, die dann nur noch Hunger und Wut kannten. Geil wahrscheinlich.
Was für eine geile Waffe.
Die will ich und, auch. Als sie halt gemerkt haben, okay, hier kommen imperiale Armee inklusive zweier Astartes-Legionen, uns bleibt hier nichts anderes mehr übrig, als unsere eigenen Leute, als auch natürlich den Feind damit zu beschießen. Auf die Space Marines hatte das keine große Auswirkung, aber sehr wohl auf die Truppen des Imperiums. Imperiale Gardisten fingen an, alles um sich rum aufzuessen, anzufallen, auf die einzuschlagen. Wodurch dann die Raven Guard gezwungen war, sich durch ihre einstweiligen Verbündeten zu schnetzeln. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das gab ein ziemliches Gehacke. Danach haben die dann angefangen, nach dem Arch-Comptroller, dem Erz-Comptroller, sagen wir mal, Ausschau zu halten und den Mond für Mond halt zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Dafür haben die dann in erster Linie einen ganzen Haufen Moritat-Truppen auf den angesetzt. Und nachdem der dann erlegt wurde und die Raven Guard sich anfangen konnte, halt nach diesem ganzen anderen Kram, der da noch so zu machen ist, in so einer Befriedung mal auszuschauen und auch mal zu gucken, was die Nightlords so anstellen, haben die halt gesehen, dass die Nightlords in massivster Art und Weise da angefangen haben, Menschen zu schlachten und zu häuten und nette Origami-Dinger draus zu bauen, was man halt so tut. Lampenschirme. Wie altbacken.
Ja. Voll aus der Mode.
Uninspiriert. Ja. Naja, auf jeden Fall.
Was denn, das machen die doch?
So, nicht nur, dass die das wirklich zum Exzess getrieben haben, nein. Anscheinend war Conrad Curse sich dieser Kiste gar nicht so sicher ursprünglich. Und als er das halt rausgefunden hat, hat er gesagt so, oh nee, das könnte nach außen hin ein bisschen schlecht rüberkommen, wenn jetzt hier mein Bruder Rabenmeister hier ankommt und das sieht. Am besten ebnen wir hier das erstmal alles ein mit Bombardement. Dann viel wird besser. Das schon nicht auffallen.
Viel besser.
Ja.
Die wollen das.
Das lange Rede, nicht kurzer so Sinn. Das kam halt wirklich nicht so gut an.
Was macht ihr denn? Die wollen das ja so.
Als Corvus Corax dann ankam, war er entsetzt. Ja? Also er kannte schon Wildheit und Mordlust von seiner eigenen Truppe, vor allen Dingen halt von den Terranern. Aber sowas hat er dann noch nicht gesehen. Dann gab es ziemlich fiese Wort-Hin- und Her-Schmeißereien zwischen den beiden.
Ein Blödmann
auch. Ja, auch so du finsterer Finsterling. Du hast ganz bleiche Haut. Aber deine ist noch bleicher. Sowas halt, ne?
Das fand ich ohne Rücken.
Ja, ja. Und so, dass es dann halt. Also, die hatten auch beide ihre Leibgarden dabei. Die Leibgarde von Conrad Curse war natürlich angeführt von Silvatarion. Und das ging halt so weit, irgendwann war es dann beiden zu bunt, da hätte es dann fast zur Schlägerei gekommen, aber Silvatarion schafft es, seinen Primarchen abzuhalten und sagt, nein Herr, noch ist es nicht Zeit, Bruderblut zu vergießen.
Noch.
Also von wegen.
Keiner wissen, was danach passiert.
Ja, ja, also so viel zur Wahrheit, ne? Denn er war ja dafür bekannt, immer das Richtige zu tun, immer zu wissen, was halt gerade anliegt und halt immer die Wahrheit zu sagen, weil er halt in abgeschwächter Form die psionische, wie soll man sagen, Befähigung seines Primarchen so ein bisschen übernommen hatte.
Ja, total. Also das erinnert sehr viel an Talos aus der Nightlords-Trilogie, finde ich.
Mhm.
dass sie halt wirklich so, klar, das Primarchen-Gen kriegen die und ganz ein paar haben halt wirklich noch diese psionische Begabung, dass sie genau wie ihr Primarch die schlimmste Art der Zukunft sehen können. Aber ist wahrscheinlich in abgeschwächter Form auch ein bisschen besser, als so volles Brett immer ins Maul zu bekommen in deinen Albträumen. Und das erklärt auch, warum Silvatarion seinerzeit einer der gefürchtetsten und gefährlichsten Astartes von allen war. Der konnte es halt tatsächlich mit Leuten wie Abaddon, Raldoron oder Eidolon aufnehmen. Und
ganz Menge Lons.
Ja, ganz viele Lons. Und
keine
das Games Workshop ja nicht so kreativ, haben wir vorhin schon festgestellt. Im neuen Space Marine heißt auch wieder jemand Decimus. Das ist ein sehr beliebter Name bei 40k. Boah,
jeder Zehnte heißt eigentlich so.
Ja.
Und jeder zweite Ultramarine.
Okay. Ich sage jeder zweite Sekundus. Aber
auch das.
Er hatte halt schnellere Reflexe, bessere Kampffertigkeiten, wurde langsamer müde, all das. Und das hängt auch mit seiner psionischen Begabung zusammen, die er seit jeher versucht zu unterdrücken. Aber das gibt ihm natürlich ein paar Benefits. Und selbst seine Mutti hat damals schon gesagt, dass er halt überhaupt kein Empathieverständnis hat. Also Silvatarion kann sich überhaupt nicht in andere Menschen reinversetzen und hält sich selbst für den Allergrößten. Der hat doch einfach eine Kokainsucht, kann auch sein.
Weiß nicht. Leider hat er halt auch sehr oft recht damit. Das ist
ja blöde. Das ist das Blöde, wenn du die Zukunft sehen kannst. Und in so einer schlimmen Zukunft wie 40k ist die schlechteste Vision der Zukunft wahrscheinlich meistens auch die Wahrheit. Aber genau, er ist in einem Atemzug zu nennen mit anderen Space Marine Helden seiner Zeit, so zum Beispiel auch mit Sigismund. Und mit dem gab es mal einen Zwischenfall, und zwar beim Massaker von Krukesh.
Ja.
Also, was war denn da los?
Also eigentlich ist es ja, Krukesh ist ja einer der Nightlords
Herrführer. Hast du da Informationen
zu? Ja, Krukesh war einer der Nightlords Herrführer. Ja. Und also der hat auch sogar daran teilgenommen. Und zwar, ja, es kam halt mal wieder, wie es halt so Nightlords Art ist, an irgendeinem Mittwochmorgen wahrscheinlich, zu einem Massaker ne, auf irgendeinem dieser massakrierten Planeten. Und das kam halt nicht so gut an, mal wieder. Diesmal war es Sigismund, der sich gedacht hat, so Moment mal, jetzt
muss das sein.
Das ist aber ein bisschen wild hier. Ne? Muss das sein? Und dann sagte der Sevatar,
ja,
doch schon. Ne?
Es ist immerhin Weihnachten.
Und dann, ja, nein, doch. Okay, das regeln wir in einem Arena-Kampf. So, und dann kommt es halt zu diesem Arena-Kampf. Jetzt muss man halt sagen, wir hatten ja gerade schon einmal vorgestellt, dass der Herr Sevatar einer der gefährlichsten, gefürchtetsten, fähigsten Space Marines überhaupt war. Ne? Ihm ist das selber aufgefallen, dass er grundsätzlich ja schneller, stärker, bessere Reflexe konnte,
Ausdauer,
konnte Situationen halt besser vorahnen sozusagen. Und also der war sich schon, ich will jetzt nicht sagen darüber im Klaren, aber der hat schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, im Sinne von, ich habe wahrscheinlich in irgendeiner Form psionische Veranlagung. Ja? Auf der anderen Seite haben wir dann Sigismund, den späteren Black Templars Chapter Master allerersten, der, ja, man kennt ihn, ne, ist ja quasi der Schwertmeister seines Primarchen, auch mal wieder einer der tollsten, stärksten, besten Krieger des Imperiums und aber auch einer der edelsten. Da ist der Unterschied, ne? Man muss ja irgendwie so eine Nuance finden, wo die beiden nicht so. Auf jeden Fall kommt es dann zu einem Ehrenduell und zwar dauert das ganze Ding etwa 30 Stunden. Nach 30 Stunden denken die sich dann so, boah,
war schon außer Atem, als ich die Treppe oben war. Ja.
Also ich bin beim Vorlesen.
Also ging nicht nur mir so, okay.
Beim Vortragen bin ich ja schon außer Puste.
Ja, und auch die Sperre ist irgendwann einfach nur noch.
Ja, aber du hast ja so Servomotoren in deinem Dings, ne? Also es geht halt einfach
so weiter. Ich nehme jetzt das Schwert weg und dann zauber ich dir die Fresse.
Ja. Nee, genau. Das war nämlich das Ding. Es wurde nämlich auf Klingen beschränkt.
Ja, genau. Also so ein Ehrenduell, da geht es halt drum, ne? Punkte dürfen nur erzielt werden durch Waffeneinsatz. So,
und dann merken die halt, spielen nur nicht so bescheuert.
Genau. Und die merken halt so, ja gut, ey, wir sind hier in so einer Pattsituation, ne, und sind sich auch beiden drüber im Klaren und denkt sich, Sevatar, dem Ficker gebe ich jetzt einfach ein Headbutt. Paff. Sigismund hält sich die Nase und sagt, das ist aber jetzt nicht so fair, das machen wir nicht, ne, weil die Regeln besagen ja, Punkte zählen nur durch Waffeneinsatz. Und dann sagt Sevatar dann wiederum, ja, aber Krieg ist nun mal nicht fair. Ne? Wer an sowas glaubt, der ist halt ein Trottel. Und dann denken jetzt alle, okay, jetzt knallt es richtig, aber Sigismund, der joviale
Sunnyboy,
der er ist, ne, sehr edel, fängt einfach nur an zu lachen. Hahaha, Sevatar, mein Kumpel, super Spruch, ne? Und Sevatar denkt sich nur so, verdammt nochmal, und jetzt lacht er auch noch und alle mögen den, keiner mag mich. Weil, das ist eins seiner Dinge, der leidet schon stark an, also obwohl er sich ja seiner Macht und Präsenz bewusst ist, schon einer Art Minderwertigkeitskomplex, würde ich sagen. Ne? Also das kommt halt immer wieder vor. Der versucht halt immer irgendwo anzukommen, aber das klappt halt nicht. Ne? Und das Einzige, wo es dann halt klappt, ist dann, sind dann seine Atramentar und dann später auch eine andere Kiste, was ihn dann zu einem Ausspruch so ein bisschen verleitet. Aber ja, irgendwie sehnt er sich doch danach und das klappt dann halt irgendwie nicht. Ne?
Armer Typ.
Dann häutet man halt.
Ist so. Passiert schon, deswegen seinen Kindern immer viel Liebe geben. Und,
ja, sonst wären das Neugung, heute.
Das fängt schon alles in der Kindheit an. Das ist einfach
ist so, ist so. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Atramentar gesagt. Das hat Nico ja auch schon wundervoll erklärt. Aber wir sagen auch immer so Sachen wie Chiroptera.
Genau, die Chiroptera. Das darf man nicht vergessen, wenn man an die Nightlords von damals denkt. Beziehungsweise, ich glaube, die gibt es heute noch.
Die gibt es immer noch.
Ja. Das ist quasi das Mournival der Sons of Horus, nur in diesem Fall siebenköpfig für die Night Lords. Also sieben Captains, die ausgewählt wurden am Anfang durch Konrad, um halt quasi als Befehlsstab, Beraterstab und mit deutlich mehr Befehlsgewalt als das Mournival.
Denn sieben plus eins, acht Night Lords.
Achte Legion, Leute. Ihr wisst Bescheid. Brain. Naja, jedenfalls die Chiroptera. Abgeleitet von dem Wort Chiroptera, das ist das wissenschaftliche Wort für, oder das übergeordnete Wort für Fledertiere, daher abgeleitet. Genau. Und diese Truppe, die hat natürlich den Primarchen gelenkt, supported und die Legion geleitet. Und das war halt eine ziemlich stabile Truppe mit äußerst wenigen Ausfällen. Allerdings kam es dann im Laufe nachher dann der Horus Heresy zu einem großen Konflikt, dazu später noch mehr, welcher dann genau diesen, ich sag mal, Beraterstab etwas schröpfte. Und zwar die Dark Angels waren bei Sheol fleißig, einem Planeten, zu dem später mehr. Welcher Ithilion, Yexat und Shoma, drei führende Captains aus diesem Chiroptera, töteten vor Ort. Und naja, Sevatar war natürlich auch noch ein Mitglied dieser Truppe. Und bei einem, nach diesem Vorfall an Sheol, wo sie sich einfach mal zusammengesetzt hatten, ey, das kann da so nicht weitergehen, wollen wir den Krieg gegen die Dark Angels weiterführen? Da hat er dann ein kleines Attentat durchgeführt, mit Hilfe seiner Atramentar, die sich einfach mal in diesem Raum, wo sie sich getroffen hatten vorher, materialisierten.
Und wie vor allen Dingen?
Vor allem wie, ja.
Weil er hat an seiner seinem krassen Kettenkleve hat er einen Teleport-Peilsender dran.
Genau, die hat er schön im Raum liegen lassen.
Ja, die hat er im Raum liegen lassen und darüber peilen die den Punkt an und greifen dann ein. Richtig gut.
Und auf diese Art und Weise sind Seel Herrick, Captain der 43. Kompanie, und Malitos Kuln, ja, der 9. Aber die sind auf jeden Fall vor Ort gekillt worden. Und nur einer von denen, die noch in diesem Raum war, das war Varjahan, der hat noch begriffen, oh, da passiert was hinter mir. Ich laufe, also er hat gar nicht erst angefangen, seine Waffen zu ziehen, sondern ist nur noch gelaufen, hat noch ein paar Schüsse in den Rücken gekriegt, hat es aber gerade noch aus der Tür geschafft. Und das fand Sevatar irgendwie ganz cool. Und
Varjahan wird ja auch immer wieder beschrieben als, der ist jetzt gar nicht so der Mega-Kämpfer. Ich meine, die sind alle super Kämpfer, aber im Vergleich, ne? Aber er ist ein sehr guter
Kämpfer. Er hat Köpfchen. Ne? Und das ist halt weitaus wichtiger bei den Night Lords.
Und dass er da diese taktische Flucht, es war kein taktischer Rückzug, es war eine taktische Flucht, ja.
Taktische das Flucht, das war Hals über den Kopf. Rennen
das,
bis
ja, zum Gegner. Ja, aber das hat Sevatar dann durchaus beeindruckt.
Ne? Genau, und die Neugründung der Chiroptera fand später statt. Natürlich durch, eigentlich darf ich ja noch gar nicht sagen, aber zu dem Zeitpunkt dann durch Sevatar.
Ja, aber ich sag's mal. Das alles findet eigentlich im Tramas-Konflikt statt. Und vor dem Tramas-Konflikt haben die ja noch ihre eigene Heimatwelt in die Luft gesprengt. Da kam Conrad Curse ja nach so einer ganzen Odyssee im Weltraum.
Das passiert den besten Legionen.
Wer das mal lesen möchte, was der Conrad Curse gemacht hat, das ist hier drin. Da finden die nämlich so ein paar Weltraum-Schrottsammler. in so einer Weltraumkapsel, in so einem verschlossenen Sarkophag, nehmen ihn mit auf ihr Schiff, weil sie denken, das ist ein geiler Schatz, stellen fest, scheiße, das ist ein Primarch, und er schnetzelt sich da so in Alien-Manier quasi durch das Raumschiff und tötet einfach alle. Absolute Leseempfehlung, wenn man Nightlords mag. Ist nicht so geil geschrieben, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Und am Ende geht es halt darum, dass er beschließt, jetzt sprengen wir mal unsere Heimatwelt.
Damit rechnet keiner von den Gegnern.
Nee, genau. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Move, um den Loyalisten zu schaden.
Komplett zu verwirren.
Da gibt's halt, also da tritt Silvatarian wieder auf den Plan, weil das natürlich viele Nightlords auch richtig scheiße finden. Aber Silvatarian sagt, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Einfach mal so eine Welt sprengen ist super. Und spricht halt auch davon, also er hatte so eine Diskussion mit dem Captain Shang, auch von den Nightlords, der das halt voll ungeil findet und meint so, ey, wir können doch nicht unsere Heimatwelt sprengen. Und da gibt auch Silvatarian zu, ja, Curse ist verrückt, also das ist ein absoluter mentaler Abbau. Aber er hält den Shang auch für total schwach und denkt, ja gut, den Primarchenweg, den gehen wir jetzt. Und da macht er halt voll mit, ne? Und ist auch an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, Nightlord-Proteste niederzuschlagen und, sag ich mal, im Sinne ihres Primarchen das Ganze dazu befrieden, dass sie in Ruhe ihren eigenen Heimatplaneten und Millionen von Menschen umbringen können. Also,
ja, Gott.
Das waren aber auch alle Sünder, das war
ja so Wahnsinn. Ne?
Die haben es alle verdient.
Unschuld beweist gar nichts.
Absolut. Also, Nightlords finde ich allein wegen der Vielschichtigkeit immer wieder gut, sich da irgendwie die, vor allem die Kurzgeschichten hier, Krähenprinz, ich glaube, es ist Schatten des Verrats, ist das drin?
Ja, Schatten des Verrats.
Bei Spotify ab Kapitel 180, dann spart ihr euch den Rest.
Der wirklich gar nicht so geil ist.
Müsst ja nur ein bisschen vorscrollen.
Ja, genau. Und noch ein bisschen weiter zurück, kommen wir zu Silvatarian beim Landungsfeldmassaker, denn da hat er Geschichte geschrieben.
Ja, richtig guter Typ. und zwar, also...
Sehen andere nicht so.
Also, das hat ja eigentlich erstmal ein bisschen Vorgeschichte, ne? Also, soll ich nicht die anderen Sachen erstmal ein bisschen vorgreifen?
Mach, wie du meinst.
Weil, ja, weil der Sandungs-, also diese ganze Istvan-Kiste, das ist ja mehrerlei, ja. Und zwar, Moment, wo habe ich mir da Notizen gemacht? Ah ja, genau. So, wir haben ja Istvan 4, kennen wir alle, ne? Die ersten Verräterlegionen entledigen sich ihrer letzten loyalen Kräfte.
Drei.
Istvan 4 ist bestimmt auch irgendwas passiert.
Ja, das war auch, ne? Aber das war nur
Istvan 4 ist auch Istvan Minoris. Das
ja. So.
Es war Istvan 3.
Seid ihr
durch mit euren Fragen? Blätter schon mal ein bisschen.
Ja, als Antwort darauf schickt dann ja der Imperator einen ganzen Haufen, also 7 andere Legionen dahin, damit die halt da für Ordnung sorgen. Ne? Leider sind von den 7 Legionen 4 dann doch nicht so loyal, aber naja, kann ja jeder mal Fehler
machen. Ausgerechnet die Nightlords, das war nicht
wer hätte das, wer hätte sich das denken können. So, dann werden um Istvan 5, weil die Verräter sich da wohl irgendwie zusammengezogen haben, wird dann eine imperiale Flotte gesammelt, eine gigantische Flotte. Und so kommt es, dass auf der Fidelitas Lex, wer weiß es? Schlachtschiff, der Flaggschiff der
Vipers.
Genau. Kommt es zu einem Treffen, in dem Lorga seine anderen zum Warmaster-loyalen Primarchen inklusive deren Leibgarden-Gesandtschaften sowas sammelt. Ja? Dann kommt es da zu dieser besagten Ansprache von Lorga, wo er halt sagt so, und das Imperium ist ein vor sich hin siechender Kadaver. Der Imperator hat uns verraten und den großen Kreuzzug. Wir werden aber jetzt hier uns das nicht gefallen lassen, sondern auf den Ruinen des alten Imperiums ein neues Imperium wieder aufbauen, ne? Weil wir sind die Zukunft hier als Space Marines und so. Und so beseelt von dieser Ansprache sieht sich Sevatar irgendwie, also er fühlt sich richtig abgeholt. Ne? Da hat er jetzt endlich mal dieses, okay, dieses Wir-Gefühl. Ne? Endlich kann er halt irgendwo ankommen und ruft dann als allererster Space Marine dieses, was dann in der Zukunft immer und immer und immer wieder von Chaoten geschriebene Mantra, Tod dem falschen Imperator. Also damit ist Sevatar der Erste.
Er hätte sich das mal schützen lassen müssen.
Ja, der hätte Geld machen können, ne? Aber, Nun gut.
Was GW da für tolle Boxen hätte machen können.
Oh. Ja. So, dann kommt es dann halt im Laufe, also im Nachgang dessen dann zum sogenannten Dropside Massacre. Und zwar haben wir dann da diese Urgle Depression. Das ist eine Senke, in der dann die ganzen loyalen Legionen dann halt reindroppen, um da gegen die Verräter zu kämpfen. Das machen die ordentlich, aber halt unter hohen Verlusten. Also Iron Hands, Raven Guard und Salamanders lassen da halt so richtig, richtig federn. Die wurden halt klugerweise so federn, Raven Guard, wurden halt klugerweise da in der ersten Welle so eingeteilt. Und ja, ziehen sich dann halt zurück und die zweite Welle sollten dann halt Wordbearers und Nightlord sein. Ja, Sevatar fühlt sich da ganz cool in der Kiste, weil er ist ja mit seinen neuen besten Freunden da und die stehen dann halt unten halt auch in der Senke, während so fantastische, glorreiche Legionen wie die Iron Warriors, die ja absolut frei von Fehl und sonstigen sind, stehen halt oben am Rand dieser Senke und ja, die Raven Guard und Salamanders ziehen sich halt zurück, um ihre befreundeten Legionen in einer zweiten Welle dann halt abzuholen und ja, die laufen halt direkt in die Falle rein. Die Nightlords und Worldbearers sind sozusagen der Amboss und Iron Warriors, Alpha Legion und was auch sonst noch alles dabei ist, halt der Hammer, die dann versuchen, die restlichen loyalen Legionäre da zu zermalmen. Das klappt jetzt nicht, zwar nicht so ganz, aber
schon scheiße.
Alles in allem kann man schon sagen, also vor allen Dingen Iron Hands, Salamanders und ja, Raven Garden
noch 300 Leute
wenigsten. Ja, schon, aber also die sind zerschlagen, diese Legionen. Allerdings kommt dann eine Kiste, wo der Sevatar so gar nicht mit klarkommt und zwar lassen die Worldbearers halt die Galvorbak frei und die Galvorbak sind sozusagen die, ja nicht sozusagen, das sind die ersten Space Marines, die halt Besessene von Dämonen sind. Ne? Also falls das jemand noch nicht wusste, da gibt es auch fantastische Modelle zu. Sons of Horus machen da später ihre eigenen von. Und ja, und wo Sevatar das halt sieht, er ist halt komplett entsetzt. Ne? Also der sieht sich nicht nur
wer hätte sowas erwartet?
Ja, ne?
Putzen wir da jetzt bitte die Linie, was nicht mehr okay ist.
Ja, ja, weil also er glaubt ja, zum einen ist er wirklich überzeugt von der Reinheit dieses Krieges, was ja schon verrückt ist, ne? Aber das ist ja eine so eine Sache, wo was immer wieder zur Sprache kommt bei den Verräterlegionen. Die sehen sich ja vom Imperator irgendwie verraten, weil der ja diesen unfassbar reinen, guten, einzig wahren Krieg halt irgendwie denen den Rücken zudreht. Ne? Und das kann ja irgendwie nicht sein. Und dass diese, ich sag jetzt mal, Herrenrasse Space Marines dadurch ja nicht nur befleckt, sondern absolut verraten und im Prinzip nichtig gemacht wird, dadurch, dass die dann halt mit Dämonen
entweiht ja quasi.
Ja, wirklich. Ne?
Ja, aber da kann man dann spätere Schlüsse von Sevatarion auch drauf ziehen, wenn er halt sagt, wir Nightlords sind halt anders als alle anderen Legionen und schon unser Genvater war ja eher so ein Batman da auf Nostramo und hat alleine die Menschen bestraft für ihr Fehlverhalten und so sieht er halt auch die Nightlords. Ne? Also ich glaube, aus dieser Dämonenkiste hat er halt seine Schlüsse gezogen und gesagt, am Ende sind wir für keine von beiden Seiten, wir sind halt eher Piraten.
Ja, und ja, da platzt ihm auch so ziemlich der Sack.
Okay, und nach dieser ganzen Chose auf Iswan 5 kam es tatsächlich kurz danach zum Tramas-Kreuzzug. Allein der Tramas-Kreuzzug von der Geschichte her, ich werde nur einen kurzen Abriss mit euch geben, ist eine Doppelfolge.
Also normalerweise
ist schon echt groß.
Ist halt auch nicht so spannend. Nee. Ne?
Das klingt ein bisschen dramatisch, was du hier vorstellst.
Sehr dramatisch. Der Tramas-Sektor nämlich, der war ein extrem gut sortierter Sektor mit extrem vielen Rüstungswelten, Mechanikumswelten, über 100 wirklich wichtige Versorgungswelten.
Ja, das ist halt auch so eine 40k Standardkiste, ne? Also ja. Ich finde den Tramas-Grundzug
aber
relativ unspektakulär.
Aber noch dazu ist zu sagen, dass das dieser ganze Sektor eine extrem empfindliche Stelle, und zwar die empfindliche Flanke von Horrors Angriff auf Terror ist. Und zwar, weil da macht er sozusagen den weichen Bauch frei. Und
weil der Weltraum ist nämlich zweidimensional.
Ja,
das natürlich. Das wissen viele nicht.
Ja. Man hat sich auch geeinigt, wo oben und unten ist.
Du weißt es ganz genau. Es gibt nur ein oben und ein unten.
Und links
mehr
und
nicht. So. Und in diesem Fall ist es definitiv auf jeden Fall eine empfindliche Flanke von Horrors Angriff auf Terror. Und da schickt er die Nightlords hin, damit die dort alles sichern, aufpassen und gucken, dass da nicht irgendjemand durchschlüpft.
Clever eingesetzt, genau das, wofür die Nightlords bekannt sind. Ist pfiffig, diese Hose.
Ganz genau, naja, okay.
Bleibt hier und pass auf und tut das, was ich euch sage.
Ja, klar. Auf der anderen Seite hingegen, der gute alte Rogal Dorn schickt den Löwen in die Richtung mit seinen Dark Angels. Und die verhaspeln sich insgesamt über eine sehr, sehr lange Zeit, also 3 Jahre im Endeffekt, in einen Konflikt mit halt den Nightlords. Und das ist ein Konflikt, der wirklich hoch, runter, rauf, runter, dreidimensional. Es gibt einfach ohne Ende Scharmützel, kleine Überfälle, Gegenüberfälle, Luftangriffe, Fallenstellerei, aber es gibt keine wirklich großen Kampfhandlungen, keine Entscheidungsschlachten, nichts in der Richtung. Und das ist auch tatsächlich so die Taktik der Nightlords, die sie dort spielen. Nicht unbedingt, weil Konrad das möchte, weil der leidet tatsächlich unter dieser ganzen Guerilla-Taktik und wird immer zugeknöpfter und verhaspelt sich in seinen Gedanken und er sieht halt irgendwie ständig nur diese unschöne Zukunft. Naja, und er hat noch so einen Sorgenfresser, einer, der ihm eigentlich hilft, durch die Träume zu kommen, die er so sonst hat beim Schlaf. Selbst der kann ihn nachher nicht mehr wirklich irgendwie auf Phase halten. Und nach 2 Jahren Konflikt gibt es dann halt eine größere Klopperei, beziehungsweise erstmal ein Treffen zwischen den Primarchen, also Leon L. Johnson und L. Johnson, genau. Und
Conrad.
Genau, die treffen sich und wollen mal ein bisschen was beschnacken. Das führt natürlich zu einer etwas unschönen Auseinandersetzung im Sinne von, die kloppen sich wie die Bekloppten, also wüste Schlägerei und werden von ihren jeweiligen Untertanen davongetragen. Also aber man muss sich vorstellen,
komm her.
Und die wollen halt weitermachen, aber es, naja.
Das war einfach zu peinlich für alle.
Es war wirklich peinlich.
Halt mich fest.
Der Konflikt dauerte noch an. Und dann erinnerte sich der Löwe an einen Feldzug, den er da in der Nähe durchgeführt hat, vor 30, 35 Jahren, als er eine Welt mit Hilfe der Death Guard befriedet hat. Und auf dieser Welt war eine Maschine, die Tuchulcha-Maschine. Eine Maschine, die sich als, also das dauerte, bis man die entschlüsselt hatte. 30 Jahre lang hat man an der rumgeforscht, bis man irgendwann mal so ein Servitor angeschlossen hat, verkabelt hat. Und dann kam raus, dass es eine Warp-Maschine, die sich halt von den Göttern, den Chaos-Göttern abgesagt hat und seinen eigenen Plan so vollführt. Ich könnte jetzt auch auf die Maschine eingehen, will ich gar nicht.
Nein. Steht auch kurzfassend.
Okay, sie ist eine perfekte Kugel mit 10,67 Meter Durchmesser. Oh. Sie ist schwarz-grau mit goldenen Flecken.
Auf was schießt Tannenbäume?
Okay, nee, das nicht. Und jetzt ist ein Servitor dran gestöpselt. Naja, auf jeden Fall, mithilfe dieser Maschine kann er erstens durch den dort sich befindlichen Warpsturm durchmanövrieren und er hatte so ein bisschen die Ahnung, wo die Nightlords sich befinden und konnte sie dann tatsächlich in einem gewagten Manöver an verschiedenen Stellen, hat er zugeschlagen und konnte die dann alle so an einen Punkt zusammenbringen. Und das ist dieser Planet Sheol, der vorhin schon mal fiel, der Name jedenfalls.
Und dann Sheol.
Und dann kam der Angriff. Und innerhalb von 3 Stunden haben es die Dark Angels geschafft, 25% der gegnerischen Flotte und der Legion der Nightlords zu vernichten. Also nicht nur zu beschädigen, sondern wirklich auszulöschen. Das ist natürlich typisch Nightlords. Sie waren erstmal total baff, konnten sich nicht mehr reorganisieren, sind einfach nur noch geflohen. Die mussten einfach da weg. Und dann hat sich der Löwe natürlich aufgemacht und wollte sie natürlich noch weiterhin irgendwie fertig machen. Im Rahmen dessen, vor allem weil er Konrad schon schwer verwundet hatte auf dem Planeten, der bereits ins Koma verfiel, den wollte er endgültig den Chaos machen. Der wurde aber noch gerettet von Sevatarion, das war eine dramatische Situation und Co. Alle hinterher, Nightlords davon. Das Ganze war dann so, dass einige Wochen später, in der Zwischenzeit, Sevatarion hat die Führung der Legion übernommen, hat er tatsächlich dann die Neugründung der Chiroptera durchgeführt und naja, Sevatar ist ja nicht so ganz unclever, sondern er baut natürlich darauf, seine eigene Machtstellung zu sichern und die kann er natürlich sichern, indem er ihm loyale Leute halt an die Posten verteilt und ja, das macht er dann auch.
Ja, und also richtig geile Holding. Ja. Kann man alles in der Kremprinz nachhören, was wir eben schon...
Genau, richtig gute Kurzgeschichte,
die ist echt super. Wahnsinnig.
Der Cremeprinz.
Ja, warum der Cremeprinz?
Nein, nicht Creme, sondern Creme. Also
Cremeprinz.
Creme Fresh. Film, aber
hilft das?
Creme Brûlée. Zurück zur schwarzen Lederkaut.
Guten Tag, ich bin der Cremeprinz.
Ich bin der Schlüsselmeister.
Genau. Zu guter Letzt hat Sevatar nach der Neugründung nicht nur also die Neugründung durchgeführt, der Chiroptera, sondern er hat in die Chiroptera einen Raven Guard mit aufgenommen. Das ist auch ein bisschen weird. Das haben auch alle nicht so richtig verstanden. Und zwar
vor allem alle nicht so richtig gut.
Alle nicht so richtig gut.
Es wird übrigens, es wird ja hervorgehoben, das kommt ja auch nochmal dazu, Nightlord Swag. Ja? Denken ja immer alle, okay, Schädelhelm irgendwie und Fledermausflügel dran. Fledermausflügel nur für Captains.
Das ist ja auch so ein Zeremonienhelm eigentlich. Es ist in der Nightlords-Trilogie tatsächlich so, dass da mal betont wird, dass diesen albernen Riesenflügel tatsächlich so zeremonielle Gaga-Helme sind und im Gefecht eigentlich nicht getragen werden.
Das ist der letzte Scheiß. Und witzigerweise als Kommentar kommt von Sevatar auch, ach scheiß auf diese Fledermaushelme, weil die verraten einen ja, weil er guckt um die Ecke und da stehen ein paar Ultramarines und die sagen auch, ah, das ist Sevatar. Ah, dieser scheiß Fledermaushelme.
Flügel. Ja, ist auf jeden Fall der Raven Guard ist der einzige, der ohne Fledermausflügelhelm da ist.
Ja, der hat auch mal definitiv seine schwarze Rüstung an.
Aber er hat, und noch dazu, genau, er hat nicht nur keine Fledermausflügel, er führt ja auch keine Kompanie und er trägt eine abgewetzte Raven Guard Uniform oder Rüstung, wo, die er selbst verunstaltet hat, also die Insignien zerstört hat.
Und der ist vor allen Dingen 10.000 Jahre später noch dabei.
Richtig. Genau.
Das passt halt aber auch ganz gut, weil das haben wir am Anfang nicht erwähnt, dass die Raven Guard und die Nightlords auch eine relativ enge gemeinsame Geschichte haben.
Hatten wir bei der Raven Guard Folge, ganz genau, dass die halt ähnliche Kriegstaktiken
hatten. Genau, also da ist schon irgendwie man doch mehr näher als zu anderen Legionen, also da kann man sowas nicht
bilden. Absolut.
Vor allem aber haben wir sehr viel auch über das Melken von Raben gesprochen.
In der Folge. Oh ja, stimmt.
Stimmt. Rabenmilch. Und Taubenmilch, ja, ja. Ja. Da war ja was.
Können wir aufhören, irgendeinen Scheiß zu melken?
Ravengard-Folge bis heute für mich die schlechtesten beiden Folgen, die wir jemals hatten.
Aber es kam Taubenmilch drin
vor. Ja, mega Spaß. Katastrophal, Mann. Okay.
Was auch nochmal so witzig ist, dieser Ravengard namens Alastor Rushai, der war, glaube ich...
Hatte er damals eigentlich noch eine Zunge?
Nee.
Auch nicht,
ne? Nee, nee. Der wurde nämlich nach dem Landefeld-Massaker von den Nightlords übernommen. Wahrscheinlich tierisch gefoltert.
Weil er keine Wiederbosse geben konnte.
Wir kennen es auch von Game of Thrones. Hier mit dem einen, der so lange gefoltert wird, dass er halt zum Hund wird. Wie heißt denn der noch?
Hier.
Stinker. Stinker, genau, Stinker. Und ähnliche Situation war es nämlich mit diesem Alastor. Der hat nämlich erstens überall Narben am Körper getragen durch die Folterung von Sevatar und auch die Zunge entfernt bekommen. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, Sevatar hat nicht nur die Chiroptera neu gegründet, mit ihm irgendwo treu ergebenen Leuten, sondern er hat auch noch die komplette Legion in 6 Großkompanien unterteilt. Und jedem dieser Mitglieder, aber nur den Mitgliedern der 8. Legion, hat er eine der Großkompanien übergeben. Und er hat klipp und klar gesagt, Leute, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Wir haben hier voll aufs Fressbrett bekommen. Ich persönlich werde mich mit meiner Großkompanie Horus anschließen und Terra angreifen. Was ihr daraus macht, scheißegal, aber ihr könnt auf jeden Fall oder ihr sollt losziehen und das Imperium überall bluten lassen.
So. Ja, vor allen Dingen diese Hit-and-Run-Taktiken und so, was die Nightlords halt gut können. Ne? Sevatarion hat halt so viel klaren Verstand, dass er checkt. Das liegt wahrscheinlich an seiner mangelnden Empathie, dass er nicht so in diesen Wahnsinn verfällt. er weiß halt, wie die funktionieren und wie er sie gut einsetzen kann.
So. Genau. Naja, und als sie dann sich neu gegründet hatten, just in dem Moment kam es tatsächlich dazu, dass der Löwe diesen Versammlungsort der Legion wiedergefunden hat und angegriffen hat. Wie ihr wisst, zu dem Zeitraum, Konrad war noch im Koma. Naja, und genau, Prost.
Das ist so hope, ey. Das ist
aber naja, und Sevatar setzte tatsächlich zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal etwas übertrieben seine psionischen Fähigkeiten ein.
Eine Traumreise mit Konrad.
Eine Traumreise mit Konrad, um ihn wieder so ein bisschen zu sich zu holen, wieder in die Richtung zu lenken.
Die haben gebondet, richtig.
Das war schon
den Löffel an im Apothekarium gelegen.
Haben so Konrad hebt deine Hand nach, wie so.
Ja.
Aha.
Schwarze Augen.
Es war ein sehr intimer Moment, möchte man dazu sagen. Naja, egal. 400 Schiffe der Dark Angels griffen an, unter anderem das Flaggschiff kam da angeflogen. Und nachdem er von der Traumreise wieder zurückkam, wollte Seth, wir sind Freunde, finde ich, kann man sagen, Seth, entschied sich mit 50 Schiffen das Flaggschiff anzugreifen und den Primarchen der Dark Angels zu killen, um denen das quasi, wiederzugeben, was sie als Legion erfahren mussten mit ihrem Primarchen. So, Attacke, gib ihm, ab ins Herz der Flotte, der Rest floh wild, typische Nightlords-Manier. Das war auch das letzte Mal, dass die Nightlords in so einer Menge zusammenkamen. Und das Schiff, auf dem Konrad Kurze im Koma lag, das tauchte auf einmal auch neben dem Flaggschiff auf, während die da schon am rüber teleportieren und chargen waren. Und Konrad ist aus dem Koma erwacht. So, lange Rede, kurzer Sinn, die waren alle auf dem Schiff. Der Primarch war am Kämpfen, die Atramentar, 700 weitere Soldaten der Nightlords oder Space Marines und Sevatar ist mit seinem Flieger rübergejagt und ist dann irgendwie drüben gelandet. So, und der ist dann drüben zu einer wahren Tötungsmaschine ausgeartet. Und zwar seine psionischen Fähigkeiten, die vorhin schon erwähnt, diese Voraussicht, die wurde so heftig, dass er noch nicht mal mehr ein Muskelzucken des Gegners sehen musste, um zu wissen, was der andere für einen Bewegung
macht. Das Ganze hat er sozusagen entfesselt in dem Moment, wo er diese Traumreise gemacht hat.
Genau, das war so der letzte Stöpsel. Danach wurde halt, oder hat er sich dem Warp geöffnet und ist dann halt wie irre, wie Marines ohne Ende gekillt. So, aber das Problem war, durch diesen Stöpselziehen hat er sich dem Warp geöffnet und dementsprechend das Hirn hat dieser Last nicht standgehalten und er ist tatsächlich in Ohnmacht gefallen und dann in Gefangenschaft geraten. Tü-düm. Konrad hat so eine Pattsituation mit dem Löwen erzielt, ist dann im Bauch des Flaggschiffs verschwunden und ist dann auf diese Art und Weise noch ins Imperium Secundus gekommen, dazu irgendwann mal. Und ich glaube, ein paar Dutzend Nightlords haben von insgesamt 800 überlebt und wurden auch alle gefangen genommen.
Ja. Ja, über Sevatarans Schicksal ist dann gar nicht mal so viel bekannt.
Ja.
Das wurde so ein bisschen ausgeklammert. Kommt bestimmt irgendwann nochmal so eine Character-Series-Novelle drüber oder sowas. Also da werden die noch irgendwas draus machen, bin ich mir ganz sicher. Weil Conrad Curse hat bei so einer späteren Versammlung mit seinen engsten Vertrauten auch nach Sevatarion gefragt und irgendwer sagte dann so völlig so, wieso, der ist ja tot. Und davon war Curse auch total irritiert und auch niedergeschlagen. Das hat er nicht so ganz verstanden. Und es gibt auch so Quellen, die nahelegen, dass Curse ihn erschlagen hätte. Aber das ist alles nicht so richtig bestätigt. Also sehr, sehr schleierhaft. Und in der Nightlords-Trilogie ist Mercutian zum Beispiel, der hat auch Seite an Seite damals mit Sevatarion gekämpft und der sagt halt auch, der lebt noch. Also
ist wie Elvis, der kann nicht sterben.
Ist ein Riesenfragezeichen, was mit diesem Charakter passiert ist, weil in der Siege of Terra zum Beispiel taucht er ja auch nicht auf. Also nach Terra hat er es offensichtlich auch nicht geschafft. Und ja.
Gibt ja auch diese wilde Theorie, dass er einer der ersten Grey Knights ist. Ne?
Ja, auch möglich.
Vielleicht hängt er auch immer noch in Neudietendorf am Bahnhof fest.
Könnte auch sein, man weiß es nicht. Ja, das war so ein kleines, oder tatsächlich ein längeres All Eyes on Sevatarion. Also wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Aber live ist alles anders.
Life is life.
Life is life.
Na, na.
Na, na, na. Na, na.
So ist es. Vielen, vielen Dank. Wir wollen euch gar nicht so lange langweilen. Wir wollen gleich zu euren Fragen kommen. Da habt ihr einiges geschrieben. Ich kann nicht alles lesen, aber ich gebe mir Mühe. Also, von Hendrik ans ganze Team. Wisst ihr schon, welches große Ereignis ihr nach BMK angehen werdet?
Ach, gute Frage.
Freunde, wir wissen es.
Wir wissen es. Ja. Reicht das als Antwort? Oder?
Also, ja. Die Antwort ist ja.
Frage ist Antwort. Ja, wir wissen es. Also,
nein. Also, ich glaube, heute ist ein guter Anlass, um das zu revealen.
Wollen wir?
Ja. Ja, wir hören auf. Nein. Wir, ich glaube, wir haben es mit Discord immer schon mal durchblicken lassen und sowas. Also, wir haben festgestellt, so dieses Random aus 40k Sachen picken und die vorstellen, das machen genügend andere. So, das kann man fantastisch an anderen Quellen sich reinziehen. Wir fanden jetzt dieses an sich ein Event festhalten eigentlich ganz gut. Wir haben Badab, glaube ich, ein bisschen übertrieben teilweise. Es war sehr kleinteilig, wie wir dieses Buch auseinandergenommen haben oder diese zwei Bücher. Das hat bestimmt ein paar Zuhörer genervt. Das hat uns teilweise auch genervt, weil ich persönlich finde, dass bei 40k, es gibt aber viele Konflikte, die ähneln sich extrem. Es ist super schnell sehr langweilig. Ganz viele GW-Autoren haben es einfach nicht drauf, interessante Charaktere zu schreiben. Und so zieht sich das teilweise ein bisschen. Ich bin irgendwie jetzt im Nachgang auch froh, dass wir dieses Buch so, also diese beiden Bücher einfach quasi ins Deutsche übersetzt haben, weil, glaube ich, auch viele deutsche Leser und Games Workshop-Fans nie diese Chance hatten, sich da wirklich so reinzustürzen, weil es halt alles auf Englisch ist, weil es für viele dann auch die sprachliche Barriere ist. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
Wir sind die Einzigen, die es gemacht haben.
Genau. Von daher. Wie kann man es besser machen? Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich finde, Badab nach wie vor ist irgendwie das geilste Lore, was uns Games Workshop jemals präsentiert hat. Und ich sag mal, der beste Zeuge dafür sind einfach die ganzen geilen Badab Kill Team Spiele, die wir gespielt haben. Wir ziehen das seit Jahren durch, das macht einfach mega Bock. Aber es ist halt, es gibt da so ein Sprichwort aus dem Hebräischen. Es war gut, aber es ist auch gut, dass es war. Und ich glaube, wenn das Ganze abgeschlossen ist, sind wir auch alle froh. Wir bringen das jetzt alles noch zu einem würdigen Ende. Wir freuen uns mega auf morgen, auf unser Badab-Event und werden auch weiterhin Badab spielen, selbst wenn jetzt eine neue Killteam-Edition rauskommt.
Ich glaube, wir verbrennen das alles.
Nee. Ja, es ist bei Games Workshop-Regelwerken ja so, wenn eine neue Edition auch rauskommt, werden alle Seiten auf einmal weiß. Das ist so eingespeichert in den Büchern und die ganzen Buchstaben verblassen. Man kann die alten Editionen nicht mehr spielen. Deswegen wird Badab dann auch wohl begraben, weil ich glaube nicht, dass Ost sich nochmal an ein neues Regelwerk setzt. Der hat schon seit Jahren nichts mehr von sich hören lassen, gefühlt. Nee.
Aber das Gute ist, wir können es ja beibehalten und genau mit den alten Regeln weiterspielen.
Absolut, also. Sagt man. Wird so gemunkelt, die Legende besagt. Nein,
wir haben lieber Badab.
Wir bringen Badab zu Ende und danach werden wir uns wohl auf Armageddon stürzen. Das Ganze.
Der wohl mit Abstand drittwichtigste Planet im kompletten 40k.
Ja. Immer was los auf Ulla.
Uli, genau. Not, ne? Also wirklich.
Genau, also wir wollen das nicht ganz so kleinteilig hochziehen. Vor allen Dingen, sag ich mal, der erste Krieg um Armageddon. Wir fangen natürlich chronologisch korrekt an. Bietet ja gar nicht mal so viel. Ich glaube, das Größte, was es darüber gibt, ist ein fetter White Dwarf Artikel. Das sind, glaube ich, 6 Seiten. Wir sind da schon in der Gänge, also intern passiert da schon ein bisschen was. Und
die ersten Miniaturen
waren schon gekauft. Ja, wir machen Armageddon, wir haben viel aus Badab gelernt, wir werden es nicht ganz so kleinteilig machen, wir werden es ein bisschen größer umreißen. Ne? Aber das ist so der nächste Plan. Ja. Armageddon, dann können wir das Ende. Diesen ganz neuen Part mit Primaris und Armageddon endet wie. Nee. Weiß nicht, ob wir das so angehen, vielleicht klammern wir das aus, aber
Armageddon. Nein, wir klammern das aus, das weiß ich.
Ja.
Wozu Diplomatie? Nee, machen
wir. Wollt ihr noch was hinzufügen?
Nee, ist schon alles gesagt. Wir müssen noch ein paar mehr Fragen durch.
Ist so, wir haben ja echt, ihr habt gut mitgemacht, ich bin stolz auf euch. Das ist aber so ein Mitmachpublikum, man sieht das, ne? Weiße Männer, die machen gerne hier, ne? Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane.
Aber bitte mit Sahne.
Wow, das war.
Sahne ist
gar nicht mal so gut.
Sahne ist ja auch eine Creme.
Ist eine Creme, auch der Cremenprinz kommt. Victor hat uns gefragt, an alle. Ich werde dankbar, wenn ich diesmal nicht so viel reden muss. Mit welchem Volk? Ich glaube, es ist eine Frage für dich auch.
Ja, okay.
Du hast wenig jetzt gemacht.
Das stimmt.
Dann frag mich mal. Mit Santa, mit welchem 40k-Charakter würdest du für eine Woche das Leben tauschen und warum ist es Kyle Fiskane?
Es ist nicht Kyle Fiskane. Nee.
Boah,
ich glaube mit Eisenhorn, weil es mir einfach Spaß machen würde.
Oh, Alter! Ja,
es würde mir einfach Spaß machen, irgendwelchen Soldaten meine Rosette zu zeigen. Ja, okay. Und dann, dass sie dabei salutieren, also allein deswegen.
Das ist ein guter Punkt.
Wir können uns ja gleich schon mal probieren einfach. Gucken.
Wir sind immer noch auf der schwarzen Bewerbungscouch.
Also, nee, wahrscheinlich Argental oder sowas.
Hagelt.
Es wird immer schlimmer. Ja,
aber stell dir mal vor,
hast du auch mangelndes Empathieverständnis?
Ja, ey, stell dir mal vor, du bist auf Istvan und prügelst dich mit der anderen, die genauso stark sind wie du. Und dann kommst du, Moment, ich bin ja besessen. Und dann zerfledderst du die komplett. Nein? Okay,
gut. Alter, was ist denn los?
Dann bin ich der Einzige, der dabei eine Erektion
hat. Ich hab dich für einen coolen Typen gehalten.
Aber Junge. Halt auf Aussuch, was also, ich sein möchte.
Ja, also, ja, finde ich auch gut.
Meine Antwort ist ziemlich einfach. Ja. Ich wäre gerne Jürgen.
Ja.
Hat ein ganz ehrlich, also erstmal, man muss sich irgendwie auf das Äußere wirklich nicht mehr wirklich konzentrieren. Und ich wüsste einfach gerne bei seiner Pornosammlung, was die dann im 40K-Universum
so alles gucken.
Ja, der hat ja bestimmt eine Riesensammlung, da würde ich gerne mal durchskippen und mal gucken, was die da so haben.
Der wievielte Kowalski.
Eine Woche habe ich Zeit.
Du hast einen Punkt.
Tau-Bitches.
Und das Einzige, was ich machen muss, Tana-Tee kochen und...
Ab und zu mal irgendwie
mit der Melter.
Und auf einmal wird es gar nicht mehr so pervers mit meiner Wahl. Oh ja, stimmt.
Ja. Also die Jungs von Lorehammer hatten ja mal die Theorie, dass der Imperator ja quasi in jedem Bürger der Menschheit fahren kann, um ihn zum Heiligen zu werden lassen. Also wenn er mal Bock hat, einfach mal einen Tag ein Bauer zu sein, kann er ein Bauer, da wäre ich gerne die Bauersfrau.
Ach, hey.
Ja,
okay. Kennst du die griechische
Mythologie? Ja!
Hast du nicht doch mal was von der griechischen Mythologie gehört? Das wird dir gefallen.
Also das wäre so mein Plan, glaube ich. Ganz friedlich, einfach eine Bauersfrau.
Das
du weißt
das
nie, in wen der Imperator so reinfährt.
Ja, wir hatten die Frage ja schon mal und da hast du ja genauso geantwortet.
Aber nicht mit den Pornotafelchen.
Nee, also ich hab aber gewusst, dass du das meinst.
Ja.
Ne? Aber ja, und ich wär liebend gern dein Kaifus Kane.
Oh.
Und würde gern furchtbaren Tanner-Tee von dir
zerlegt bekommen. Kriegst du.
Sehr gut. Wollen wir zur nächsten Frage?
Jo, ja, bitte.
Von Lennart an Andy. Warum denn direkt an mich? Gibt es ein Ereignis im Butter-Konflikt, was du ändern wollen würdest, zum Beispiel, weil es eine geilere Story wäre? Ich würde tatsächlich nicht ein Ereignis ändern. Ich finde sehr gut, dass die so selektiv so Konflikte drin haben, wo immer nur so zwei oder drei Orden teilnehmen. Finde ich so eigentlich ganz gut. Aber um das zu spielen, fände ich es tatsächlich besser, wenn sie öfter mal mehr Orden an einem Event teilnehmen lassen würden. Also wenn zum Beispiel bei der Roten Stunde oder so, ne, also dass du das einfach ein bisschen aufbrichst, um das spielerisch ein bisschen zu erweitern. Also dass einfach immer mal ein paar mehr Space Marine Orden bei gewissen Events dabei gewesen sind.
Ich hätte gesagt, hätte er doch die Steuern gezahlt. Im Nachhinein hätte das glaube ich gerne
gemacht. Das sind einfach drei Seiten.
Ganz Mist hier.
Ja, drei Seiten.
Hätte ich halt einfach gezahlt.
Der Badab-Konflikt. Was beinhaltet er? Ja, Huron hatte kurzen Konflikt, ob er die Steuern zahlen soll oder nicht. Hat sich denn dafür entschieden, sie zu zahlen?
Und Steuerberater sagt,
da wäre es auch keine Bücher geworden.
Nee, komm. Ja.
Jetzt Huron,
mach.
Mach schon. Aber
den Konflikt hatten wir alle schon.
Jetzt überweist und dann ist gut.
Was wäre der Badab-Konflikt ohne Reichsbürger?
Also hier, Wieso-Software 2000, nee, 40.000 ja. Dann, machst du das fast von alleine.
Volta kannst du absetzen, also es ist halt.
Ist so. Wir können viel absetzen. Es war nur an mich die Frage, klingt ein bisschen gemein für euch jetzt. Ah, eine Frage an euch alle. Chris, was macht ihr gegen fehlendes Hobby-Mojo?
Pornos gucken.
Ich hätte auch fast sowas gesagt. Reiner Montana Black. Wichsen, Junge.
Ja. Nee, weiß ich nicht. Wenn ich mal kurz in so einem Motivationsloch bin, dann höre ich mir irgendein Hörbuch an und direkt so, oh ja, krass, muss ich bauen. Und dann,
boah, ist das schlecht geschrieben, denke ich.
Ja gut, ich muss
malen.
Dann höre ich vielleicht dann das Nächste dann, aber dann ist da irgendwas drin, wo ich mir direkt denke, oh, ist das geil, Alter. Und dann bin ich dann total besessen davon und hau dann 5 Killteams dafür raus. So, das ist... Und dann kommt das Nächste. So.
Also bei mir kommt das so, wenn ich irgendein Projekt, ich habe ja zahlreiche angefangen, ne? Wenn irgendeins, egal wie klein oder groß, das zum Abschluss kriege. Weil das ist dann so dieser Moment, okay, das Rimming, ne? Wenn das einmal ums Base... Wenn das einfach im Space ist, wenn die Figur fertig ist oder irgendwas fertig, ein Trupp fertig, und dann sieht man das fertige Ergebnis, das pusht. Und diesen Effekt versuche ich dann halt zu transferieren und dann geht das manchmal.
Ja.
Aber
boah, ich habe tatsächlich schlechtes Gewissen, ne? Wenn ich zu Hause sitze, ein paar Tage nicht gemalt habe und dann, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen PlayStation spielen oder sowas, dann denke ich mir so, ja, hättest du in der Zeit aber auch Sachen malen können.
Ja, es gibt ja aus der Suchttherapie diesen Spruch, seine Sucht zu besiegen, ist wie ein Oktopus-Baby ins Bett zu bringen, weil du diese ganzen Arme hast, die um sich schlagen und du kriegst sie nie gleichzeitig unter die Decke. Und das ist so ein bisschen auch im Hobby, finde ich. Besonders wenn man solche Events jetzt hat, hast du natürlich eine brutale Deadline und 20 wütende Männer, wenn du es nicht fertig kriegst. Deswegen ist das eine gute Motivation, aber es ist tatsächlich so, was Nico schon sagt, diese tausenden angefangenen Projekte. Also ich bin da ganz planwirtschaftlich bei und bin dann wirklich so, ich muss das jetzt schaffen und setze mir einfach so Etappenziele, jeden Tag so ein Ziel. Und wenn man es dann schafft und abliefert, dafür ist Instagram natürlich auch eine mega Hilfe, wenn man einfach postet und dafür direkt Feedback bekommt. Ich habe gerade festgestellt, wenn man mal ein Reel postet, erweitert sich deine Reichweite extremst.
Ja,
ich habe dieses Reel von meiner Platte gemacht und auf einmal hatte ich irgendwie 35 neue Follower, weil das irgendwas umkrempelt. Das ist ganz gut.
Jetzt festgestellt. Ja, Instagram pusht, also belohnt Reels posten.
Ja, genau. Und das ist auch so eine Art Achievements, habe ich dann gesehen. Wenn du Reels postest, kriegst du so Achievements geschaltet. Wahnsinn. Richtig gut. Ja, Santa, was ist so?
Wenn ich das gefunden habe, sage ich Bescheid. Also okay. Ich hoffe, dass mit meinen Medikamenten besser wird. Ja. Aber ja, ist halt auch so, was halt hilft, oder dass nicht so, dass es hilft, aber was halt immer gut pusht, ist halt wieder irgendwelche Teile vom Lore finden, die einen halt irgendwie schon das Hobby gebracht haben, die einen begeistern. Und dann hört man irgendwie zum nächsten Mal diese oder jene Geschichte oder guckt sich ein Lore-Video an oder hört diesen Roman und so, boah, wie geil, die habe ich schon.
Tatsächlich, was mir jetzt richtig geholfen hat, einige haben es vielleicht gesehen, ich habe relativ viel dieses Fallout-Hobby betrieben. Fallout Tabletop habe ich für mich entdeckt. Nachdem ich die Serie gesehen habe, hat sich für mich so ein bisschen das Videospiel von damals wiederbelebt. Dann habe ich während der Meisterschule, während den Vorlesungen, habe ich Fallout 1 und 2 durchgespielt und habe gleichzeitig mit dem Tabletop Fallout angefangen und einfach mal dieses Kontrastprogramm zu haben. Ja. Da einmal so ein Projekt richtig durchzuschäppern und dann bist du wie so resettet für 40k. Ne?
Ja,
und dann habe ich dann sofort 10 Lamentas bemalt und bin wieder richtig Feuer und Flamme gewesen. Aber manchmal braucht man wieder auch dieses Kontrastprogramm. Und Fallout hat mich vor allen Dingen vom Spielsystem her auch extrem abgeholt, weil du wirklich das Gefühl hast, du willst looten, du willst irgendwas Cooles machen. Dann gibt es online noch so fanmäßig für Level-Ups und sowas, so Tabellen und all so ein Scheiß. Und sich einfach da so ein bisschen reinfuchsen, um mal so ein bisschen wieder weg von grim, dark und schlecht geschriebenen Novellen zu kommen, fand ich das ein gutes Kontrastprogramm und das hat mich echt motiviert, wieder mehr 40k zu machen.
Also wie in der Metapher halt einfach mal für 10 Minuten aufstehen und sich was anderem widmen. Das so
Familie, so. Seinen Kindern irgendwie
so. Ja, ich meine, das.
Bitte dich. Diese Anker.
Was? Weiter. Ja. Lutz hat auch noch eine Frage an uns alle. Keine gute Story ohne Massaker. Welches ist euer Lieblingsmassaker? Xenos? Mutation? Heretiker? Nico?
Heretiker. Auf jeden Fall Heretiker. Vor allem, weil ich jetzt gerade mit diesem Buch angefangen habe, Belagerung von Rex. Und da kommt es halt einfach, also ne, die Belagerung von Rex, ihr wisst, Todeskorps gegen Heretiker. Und
viel
und es
Artilleriefeuer.
Ist richtig viel Artillerie. Oh, ich würde gerne eine ganze Flasche dabei trinken. Auf jeden Fall hat man Bock dabei. Und das Gute ist, das habe ich, glaube ich, Jeremy, dir hatte ich das, glaube ich, vorhin schon erzählt, in diesem Buch kommt das nämlich so gut rüber, einfach mit den Original- echten Zahlen, wie man sie sich vorstellt bei 40k. Also nicht wie in anderen Romanen, wo man so irgendwie 3.000, 4.000 Leute rennen nach vorne, 100 sterben, oh mein Gott, was ist denn hier los? Das halbe Regiment ist tot. Nein, in diesem Fall reden wir von 100.000 toten Soldaten, die dann halt nach vorne rennen, sterben und was weiß ich nicht. Mit dem Hintergrund, wir haben mehr, die Arsenale der Heretiker sind erschöpfbar. So, und alleine diese das, was da zwischen den im Niemandsland stattfindet in diesem Buch, das kommt halt gerade so rüber, dass ich gerade dazu der Frage sogar noch von vorher, das ist wieder so ein Lore-Faden, wo ich Bock auf mein Todeskorps kriege.
Wir gehen ja auch auf Armageddon.
Absolut.
Später, aber gehen auf Armageddon.
Wir gehen auf Armageddon.
Ja,
wir gehen auf genau. Armageddon. Also das ist so mein Lieblingsmassaker.
Ich finde tatsächlich Massaker an imperialer Bevölkerung immer gut.
Wollte ich gerade sagen, also so als Chaos-Spieler, es war jetzt nichts dabei,
was ich liebe das abhole. Einfach, wenn diese, immer am Anfang von den Romanen, wenn diese hilflose Bevölkerung einfach zu Millionen abgeschlachtet wird, da geht mir einfach das Herz auf.
Ja, schon, weil so Sympathien sitzen halt als Chaos-Spieler woanders. Mein Lieblingsmassaker, das ist schon ein bisschen ganz alt im Lore, das war im Chaos Codex, das war dann einer von den Außerkundigen vom Abaddon, der dann in dieser Sommerkampagne bei Medusa dann auch gestorben ist, der eine ganze Makropole destilliert hat. Um so eine kleine Flasche von irgendeinem so Wundertrank zu bekommen. Das fand ich so, so bescheuert, so unfassbar over the top.
Das ist schon nicht schlecht.
Geisteskrank böse. Das ist, ja geil, für den Bock
drauf. Damit, mal so eine, damit schon mal so eine schöne Weißweinsoße
verfeinert. Ja, das macht irgendwie, so, das sollte so kurzzeitig unbesiegbar machen. Und da eine ganze Makropole.
Was ist eigentlich die geheime Zutat in ihrer Burgersoße?
Oh nein, das war von Anfang an Liebe und nicht die 6 Millionen Menschen.
Ah. Ey, ich möchte noch mal einen konkreten Fall benennen. Also Massaker an Loyalisten, ich bleib dabei, finde ich super. Ja. Es gibt die Kurzgeschichte von Dan Ednitz tatsächlich. Wir alle, nach Siege of Terra Finale liebe ich ihn nicht mehr ganz so, aber The Fall of Malvolion ist eine fantastische Kurzgeschichte. Gibt es ja Black Library auch als E-Book, ist richtig gut. Da geht es darum, da sind hier Eiserne Garde von Mordian, die halten da so aus gegen, ich glaube, Tyranniden. Und ist, glaube ich, im Zuge des großen zweiten Tyranniden-Kriegs, ist, glaube ich, im Zuge des Ganzen. Ist auf jeden Fall fantastisch, weil die halten da aus und auf einmal, als sie denken, alles ist verloren, sehen sie am Himmel Space Marine Landungskapseln, die immer dichter kommen und alle denken so, yes!
Oh nein!
Yes!
Scheiße, sie haben Schlachter.
Jetzt haben wir es. Nee, scheiße, die haben Karo-Muster und weinende Herzen da drauf. Die schlagen rein. Lamentas Landungskapseln überall ein und die denken so, oh, die Space Marines kommen und dann gehen die auf und diese ganzen Space Marines werden einfach komplett zerrissen. Die Tyranniden schneiden die einfach so durch, die sterben alle und dieser Planet geht unter. So. Ja, das ist eine richtig geile Kurzgeschichte, weil du echt am Anfang so dieses typische 40k-Setting, so Last Stand von dem imperialen Regiment und denkst so, oh krass, und dann kommen die Space Marines, ja, die werden halt alle getötet und dann denkst du, okay, wie gewinnen die jetzt? Ah, die gewinnen gar nicht!
Ja, ist gut, muss auch mal passieren.
Voll. Das ist ja fantastisch! Das
ist richtig gut.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für ein gutes Massaker an loyalen Truppen.
Nicht schlecht.
Ich würde sagen, ich habe zwei, wobei, also ich finde das Dropside Massacre unfassbar gut, weil das in sehr vielen Romanen behandelt wird. Die Tragweite davon ist gigantisch. Es ist in jedem der Romane, in dem das behandelt wird, eigentlich immer mit einer der stärksten Parts, immer aus verschiedenen Blickrichtungen beschrieben. Also wir haben, glaube ich, kaum ein Event im Warhammer
40k. Diese fantastische Shattered Legions Kurzgeschichte, die gibt es zweimal. Einmal aus beiden Sichtwinkeln, das geht halt um Friendly Fire.
Ja.
Einmal aus Sichtwinkel von Salamanders und einmal aus Sichtwinkel von Iron Hands, glaube ich. Kann mich auch irren, aber das ist beides in derselben Kurzgeschichtensammlung.
Ja.
Und beides jeweils aus dem Blickwinkel von dem anderen Kampfteam.
Ja.
Das ist richtig gut.
Also wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben kein Event im Warhammer 40.000, Warhammer 30.000 Universum, was so oft und aus so vielen Blickwinkeln behandelt wurde. Aber mein absolutes Lieblingsding ist, glaube ich, wo Horus vom Anathema verwundet wird. Die Sons of Horus verlieren komplett den Verstand. Schleppen den zurück auf den Thunderhawk, landen wieder auf der Vengeful Spirit. Dann hast du da diesen Pulk von Bittstellern, Pilgern und so weiter und so fort, die sagen, oh, da ist der Horus also wieder.
Literatoren, ne?
Ja, und die trampeln einfach die kompletten Zivilisten platt. Die marschieren da einfach drüber, komplett egal. Weil das ist das eigentlich so das erste Mal, wo die Space Marines so richtig die Maske fallen lassen. Space Marines als solche und die eigentlich von jedem als die Monster zu erkennen sind, die sie eigentlich sind. Dass die im Prinzip nur zum Töten geschaffene Monster sind, die komplett der Menschlichkeit entrückt sind und eigentlich auch nur diesen ganz, ganz, ganz dünnen Schleier aus Zivilisation oben irgendwie draufgelegt bekommen haben, damit die halt irgendwie in dieses Imperium noch
toxische Männlichkeit separiert.
Ja,
also da muss ich wieder zu Count Hodo kommen, den Dennis ja letztens als fantastischen Gast hat. Ich habe diese Folge jetzt schon dreimal gehört, weil ich sie richtig gut finde. Und der sagt das ja, also der schreibt da Masterarbeiten drüber oder so.
Ja.
Also was macht er?
Also der wird seine Masterarbeit.
Ja, total abgefahren. Also dass wirklich der Space Marine quasi die rausgeschälte toxische Maskulinität ist, finde ich richtig gut. Und da zeigt sie auch diese komplett blinde Aggression. Ja. Fantastisch. Und,
ich meine, bei den Ultramarines wird es ja dadurch versucht, dass sich jeder, wie bei hier, wie heißt es, Findet Nemo, dass sich jeder Hai dann einen kleinen Fisch als Freund aussuchen soll. Ne? Das ist mein Freund. Und bei den Ultramarines wird das ja auch so versucht. Ne? Ihr sucht euch jetzt jeder einen normalen Menschen. Das ist jetzt euer Freund. Und ihr kommt verdammt nochmal gut miteinander aus.
Okay. Wie in der Schule mit diesen kleinen Eiern.
Guck mal hier, ich tue Menschen-Dinge. Haha. oder auch in dem Dings-Roman hier, Iron Snakes-Roman, wo diese alternde Frau, die mit dem Iron Snakes Captain da die ganze Zeit immer wieder zu tun hat, falls ihr euch erinnert. Also das ist ja dieser Hauptcharakter, das ist ein Iron Snakes Typ, der dann halt später Captain wird. Und über Jahrzehnte hat er mit so einer imperialen Offiziellen irgendwie zu tun. Am Anfang ist sie noch eine junge Frau und am Ende des Romans ist sie halt alt. Und die denkt sich auch immer so, ach, das ist ja eigentlich ein hübscher Mann, so schade, dass aus dem nichts, so, dass der halt ein Space Marine geworden ist. Und dann zwischendurch,
schade, dass aus dem nichts geworden ist.
So, ne? Das, ne? So von wegen, das, ne? So verschwendet im Prinzip, ne? Und dann versucht sie halt mal irgendwie einen Witz zu machen, mit ihm ein bisschen zu bonden. Und natürlich ist es ein total normaler Witz, aber weil er, und Space Marines, wenn die untereinander zu tun haben, das ist ja immer, die lachen ja die ganze Zeit nur über so Pipi-Kaka-Humor. Das sind ja totale Trottel. Was das angeht, ne?
Ja, was alles angeht eigentlich.
Ja, yeah, ne? Weil es ja Kinder sind im Prinzip, ne? Aber der versteht halt gar nicht, warum diese Frau da jetzt, was die da sagen will mit ihrem komischen Witz. So, das macht ja gar keinen Sinn, ne? Obwohl das halt auf dem gleichen doofen Niveau ist, aber weil die halt im Prinzip schon nicht mehr dieselbe Spezies sind, ist dieses, ne, ja. Kann er da halt einfach keinen Bezug zu herstellen. Und das, finde ich, kommt sehr, sehr, sehr stark in diesem, in welches war das, Galaxy in Flames,
ja.
Roman, in diesem Massaker durch. Von daher ist das, auch wenn es ein kleines Massaker ist, hätte ein bisschen größer sein können. Ist
nur ein kleines Massaker.
Aber für die, die da sind, die reden heute noch.
Aber
die,
die dabei waren, war das ein ziemlich großes Massaker.
Das und das im Amphitheater, das fand ich auch ziemlich
toll. Boah. Das ist aber Schweinkram.
Ja, klar.
Du schon wieder, Alter. Du wieder, da werden wieder bei Sander werden nur Bilder mit Scheiße gemalt und irgendwie. Mein Gott.
Mit dem Fleischpinsel werden da Bilder gemalt.
Kommen wir lieber schnell zu Marcel. Wie sitzt du hier, ne? Bist du wieder mal dabei und es
atmet. Es ist furchtbar, es ist.
Mein Gott.
Ist so.
Das gehört, ne?
Wow. Ich war mal der Hagen Räther, nee, der Thorsten Sträter des Warhammer. Jetzt bin ich schon der
Hagen Räther, Thorsten Sträter.
VGL.
Ina Deta.
Alles das gleiche. Peter, Peter. Wann BMK3-Event? Und dann nochmal in Köln? Fragezeichen. Frag Marcel an uns alle.
Gute Frage, Marcel.
Gute Frage, Marcel.
Ist tatsächlich noch nicht beschnackt worden.
Oder auch mal Kettern-Event.
Ja, wir werden wohl bei BMK bleiben, weil dieses Spielsystem einfach wahnsinnig cool ist. Also das macht einfach Bock und ich finde, der hat dieses Regelbuch geschrieben, wir zehren da einfach seit Ewigkeiten dran. Das funktioniert gut.
Und wir haben halt einfach schon viel dafür, ne?
Ja, wir haben wahnsinnig viel, wir müssen nicht mehr so viel machen. Wir haben uns schon intern überlegt, wir werden uns anderen Themen widmen, auf jeden Fall mit dem Podcast inhaltlich, aber die Events sollten so ein bisschen BMK-mäßig bleiben. Da haben wir irgendwie so ein Playground, den wir jetzt gut erforscht haben. Und
man Scheros muss ja auch noch gespielt werden.
Scheros muss gespielt werden. Oder halt so exemplarische Kämpfe während des Badab-Konflikts, dass man, sag ich mal, die verfügbaren Fraktionen so ein bisschen eingrenzt und wirklich so historische Badab-Schlachten nachspielt. Das wäre eine Idee, die wir jetzt intern so ein bisschen haben. Aber ich sag mal, bis BMK 3, morgen findet BMK 2 statt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben so ein bisschen Location-Angebote jetzt. Köln ist natürlich, da stehen uns die Tore immer offen. Aber ich sag mal, wir sind jetzt schon sehr viel größer als letztes Jahr in Köln. Ich weiß nicht, ob das so langsam den Rahmen des Ladens sprengt.
Der Keller ist jetzt renoviert.
Aber wir haben auch Location-Angebote aus Leipzig zum Beispiel.
Oh, Leipzig ist auch geil.
Ja, wir haben gerade eine Einladung nach München bekommen. Also
das finde ich tatsächlich,
wo es uns hin verschlägt.
Das ist für mich interessant.
Aus Hamburg über Köln. Und dann, oh, das wäre richtig heftig.
Busfahrer
haben wir.
Scheiße, ich komme da nicht weg von, meine Fresse.
Aber ich meine, wir würden...
Darf ich wenigstens Santa heißen dabei?
Nein.
Das ist Quatsch.
Schon wer? Nee, aber also, ich hätte ja auch Bock, nächstes Jahr nochmal so eine Klassenfahrt zu machen, wie letztes Jahr. Und da wäre ja vielleicht in München so eine Kiste.
Oder Fantasia.
Und dann schön Charivari tragen und Lederhosen und
Prosecco trinken.
Eine richtig schöne Trachtenkotze.
Vorne so Trachtenscheiß. Ja,
kenne ich mir nicht mit aus.
Gamsbart und so einem Hut.
Das kleine Stück heißt wirklich Kotze, das ist kein Spaß.
Ja.
Ja, nee, also Nottingham, München, irgendwas so.
Also München ist ja das Nottingham auch kein Moment.
Also wir melden uns rechtzeitig für diejenigen, die lange voraus Urlaub planen.
Ja, auf jeden Fall, weil wir müssen das ja genauso. Und wie gesagt, diese Einladung aus München, von wem die jetzt genau kam, will ich jetzt nicht sagen. Aber da haben wir den auch schon zurückgemeldet. Das muss rechtzeitig kommen.
Weil wir Edmund Stoiber war es. Okay, komm, ja. Wir sagen Edmund
Stoiber. Wir werden den ICE aus Hamburg... ja, ich habe den auch gesagt. Wir haben alle Familien da...
Außer ich.
Da muss schon wirklich viel Geld fließen.
Oh.
Ach so, ja, da auch.
Plan. Nein, aber wir werden rechtzeitig Bescheid sagen.
Plant roundabout 2 Wochen ein, also mehr nicht.
Es wird ein Festival.
Es wird ein Festival.
Das Bimfest.
Genau. Kennt ihr dieses eine Festival, wo Ja Rule mit drin war? Wo jede Menge...
Tabletop?
Nee, das war so ein Musikfestival. Da wurden Unmengen Karten verkauft. Aber
Schmutzrocken und
aber niemand,
dieses Scamming da.
Aber keine Bands gebucht.
Also es wird anders.
Und so machen wir das auch.
Ja,
das ist cool. Das darfst du auch nicht sagen. Mal
Kickstarter draußen liefern.
Ja.
Riesen Scam werden wir
draußen. Zur nächsten Frage. Hat das alles beantwortet, was ihr da...
Ja.
To all them boys. Ich habe keinen Absender, das ist schon mal das kritisch. Jetzt, wo das Badab-Projekt fast durch ist, gibt es schon Ausblick auf das nächste Projekt. Haben wir schon beantwortet. Und dann, vielen Dank für den großartigen Podcast und die Plattform für so eine coole Community. Und da hat noch einer plus eins zugeschrieben.
Oh. Applaus an euch!
Das ist tatsächlich, das unterschreibe ich so, also das ist, glaube ich, auch der größte Mehrwert von diesem Podcast. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt über diesen Podcast. Wir sind mit vielen inzwischen befreundet und das ist ja auch hier so, irgendwie kennt man jeden, der hier ist, und das ist aber eine wunderschöne Sache. Und
es gäbe keinen Podcast, wenn ihn keiner hören würde.
Genau. Also, doch. Wie viele einsame Twitch-Streamer gibt es? Wie viele Podcasts gibt es? Ich kann kein Shirt.
Auf jeden Fall. Solange wir uns einfach nur so ein Ding rüber schicken, alles gut.
Nö, tatsächlich ist das, glaube ich, dafür hat sich das ja schon gelohnt. Ne?
War.
Muss ich so sagen. Also, ne, vielen Dank an euch. Können wir nur so zurückgehen. Was haben wir denn hier noch so? An alle. Da hat Jeremy seinen Namen durchgestrichen. Wer ist Tobias? Warum hasst er den Hobby Progress? Und wo kann man ihn verprügeln? Tobias ist ausgedacht, oder?
Es ist eigentlich Haki, also wenn ihr Haki mal trefft, schlag.
Nein, Tobias war tatsächlich bei mir zu Hause.
Ach ja.
Wir haben ja lange E-Mails geschrieben, er hat sich immer beschwert und hat uns immer so Tipps gegeben, was wir besser machen können, hier und da. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen haben, aber er meinte irgendwann mal, ja, er war ja auch gerade in der Nähe, weil er war irgendwo in Norddeutschland. Dann meinte ich so, was machst du? Und er macht irgendwas, so Außendienst dafür irgendwas. Und dann meinte ich so, ey, weißt du was, wenn du mal wieder auf der Ecke bist, komm einfach vorbei.
Wo du das geschrieben hast, Alter.
Und er? Ja, mach ich. Ich sag, alles klar, ich habe meine Adresse geschickt. Und dann haben wir einen Killteam-Abend organisiert, haben mit Tobias Killteam gespielt. War total nett.
Also, und dann hat er auf die Presse
gehalten.
Guter Typ, der Tobias. Tatsächlich. Wir haben noch mal einmal E-Mails geschrieben, aber das hat echt so die Spannung auch rausgenommen.
Das hätte halt auch ein Angstmörder sein können.
Ich lade aber gerne so verrückt.
Alter, meine Frau.
Das erste Mal, als wir uns gesehen haben, Lutz und du, war das erste Mal, als Lutz und du nachts bei mir aufgetaucht seid und ich Essen vom Griechen hatte, was ich alles wegschmeißen konnte, weil das alles kalt war?
Ja gut, der hat 4-mal auf der Fahrt gekotzt. Ja.
Nee! Da ist so ein Büros-Teller mit Zwiebeln, das allerbeste, das ich da nachts erwartet
habe. Nee, wir hatten es doch vor, ich hab dir doch
schon gefallen,
weil du warst mal in Köln.
Stimmt, ich war mal in Köln im Laden, ne?
Ja.
Nee, aber ich lade gerne mal so Verrückte zu mir nach Hause ein.
Boah, ey, meine Frau, die wird mich häuten, Alter.
Ach, ja, die wird.
Du lädst ihn heute eigentlich nicht kennen, unsere Kinder sind hier. Ja, nee.
Doch.
Ich hab so ein Brett mit einem Nagel durch an der Tür und deswegen bin ich gut verteidigt. Colt fragt den ganzen Podcast.
Das sind
jetzt aber viele Worte. Muss man Ägyptologie studiert haben.
Wer ist denn Colt?
Um das erscheint da Arzt zu sein.
Ich gucke ihn ganz genau an.
Der Name ist super.
Na, dies. Wenn der Blick von... Ich habe da erst Neujahren gelesen, aber steht Navigatoren. Ah. Wenn der Blick von Navigatoren tödlich ist, funktioniert das auch, wenn der Space Marine gegenüber einen Helm trägt und der Blick also nicht direkt sieht, sondern übers Display. Wenn ein Navigator... Boah, Alter.
Ich kann die Frage mir schon vorstellen.
Ja. Und dann... Also ich übersetze einfach sinngemäß. Ich kann das nicht vorlesen. Das ist irgendwie, wenn ein Navigator... Also jetzt hier so über so eine WIT-Übertragung von Schiff zu Schiff. Funktioniert das da auch? Ist das nicht eine geile Taktik? Also ich kann mich erinnern, ich meine, in der Nightlords-Trilogie ist das irgendwo drinne, dass einer seinen Helm nicht abnimmt. Weil er weiß, was passiert. Also scheint ich ja so ein Helm zu schützen. Also.
Ja, was ist nur das einmal?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist der direkte Blick in das Auge.
Ah, Videoanruf.
Ich glaube, du bist schon ein bisschen bescheuert, aber es killt dich nicht gleich. Reingucken ist trotzdem nicht gut. Und ich glaube, es geht ja auch um diese psionische Connection. Ich glaube, über hier Chatroulette funktioniert das nicht. Gibt's das noch?
Was? Oder der Helm ist so ein
Kinder, bisschen wie... Kinder. Ist Kinder. Ja, auf gar keinen Fall.
Oder ist der Helm so ein bisschen wie VPN?
Ja, genau. Das ist wie VPN. Müssen wir ihn jetzt mal fragen. Stimmt. Wird er eigentlich verhaftet in China, dass er jetzt immer WhatsApp benutzt?
Ich bin mit 100 Pro.
Stimmt.
Ich verrate ihn sonst.
Also wenn schon.
Wenn es dafür eine Prämie gibt...
Lass ihn mal anscheißen.
Wirklich hier Sozialpunkte... Einführen und entziehen sofort.
Ja. Ja, und kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und das war nämlich das, was ich am Anfang reingeschrieben habe. Andy an Colt. Wie sieht's aus? Hast du was zur Zeitrechnung zu erzählen? Komm mal her. Ja, passt das mit dem Mikro? Ich drehe das mal ein bisschen. Das ist übrigens der junge Herr, der damals dieses Black Hole Blaster Intro eingesprochen hat.
Aber das du seitdem nie wieder abspielst übrigens.
Ja, wann machen wir denn sowas auch
mal? Jetzt gerade.
Ich füge das ja noch ein. Das ist ja alles ein bisschen schwierig mit der Technik und so. Wir sind hier nicht auf der Enterprise.
Ich dachte, du sagst jetzt, ich soll das machen. Aber gut.
Ach so, willst du machen?
Weiß ich nicht, soll ich?
Wie ging das?
Klar.
Ja, mach mal.
Hast du ein Klavier?
Ach stimmt, ich habe da noch selber auf
dem Klavier. Ein Klavier? Ich habe mich extrem gewundert, als auf einmal ein Klavier kam.
Ja,
warte.
Verborgene Talente.
Was? Black Hole Blaster? Was das denn?
Das gut. Den nehme ich auf jeden Fall dann.
Genau, ich habe mich daran erinnert, ich habe mich mit Grabowski letztens getroffen, bevor er nach China ausgewandert ist.
Ich auch.
Geil. Er war einzeln, oder? Warst du auch da?
Was?
Nee, ist egal. Ich habe mich damals, ich habe mich da beschwert, dass ihr über die Zeitrechnung gesprochen habt, ihr aber nie darüber gesprochen habt, wo dieses Jahrestausendstel herkommt. Und warum? Und ich habe auch nichts gefunden, wo das jemals erklärt wird. Und ich habe zwei Theorien.
Das ist auch ein Riesenproblem einfach, diese Zeitrechnung. Das steht auch einfach im Raum. Ja, ich kann das auch einfach nicht wiedergeben. Ich verstehe das ja halt aber einfach nicht.
Naja, ich habe jedenfalls zwei Theorien entwickelt. Ich habe die dann Andy und Grabowski geschickt und deswegen hat er mich jetzt reingeritten. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gut oder so schlecht fandest. Also
ich fand es total gut. Also okay.
Ich bin sehr wissbegierig.
Ja, sehr gut. Wenn du mein Hirn mit dem Kuss der Weisheit befruchtest, ist das immer...
Ich gebe euch mal zwei Theorien. Die eine ist sehr arbeitgeberfreundlich. Also, wenn du die 365 Tage nimmst und die haben 24 Stunden, ja, bist du bei 8.760 Stunden im Jahr. Ein Jahrestausendstel ist also ein Zeitrahmen von 8,76 Stunden, also 8 Stunden 45 Minuten, ist eine Schicht inklusive Pause.
Versteht ihr? Also
die Zukunft ist gar nicht so schlimm.
Also wer das nicht verstanden hat, hebt die Hand, gerne die linke.
Okay. Das ist schwierig.
Richtig gut. Ist gut, oder?
Ich finde das total gut. Also ich finde das auch, das passt ja auch total ins 40K-Universum, dass der Mensch nur nach Leistung beurteilt wird, weil Mensch ist Material.
Das im Gegensatz zu heute.
Aber dass bei 40K ein Arbeitstag aus 8 Stunden und 45 Minuten Pause besteht, bezweifle ich ganz stark.
Das ist die grausame böse Zukunft. Das ist eigentlich gar nicht so scheiße.
Nein.
Ja, deswegen habe ich auch überlegt, ob es noch eine zweite Theorie gibt. Die ist dann wiederum so, ich beziehe da so ein bisschen auch die Prüfziffer mit ein. Terra ist ja nur so ein bisschen atomar endgestuft und das heißt, ich gehe davon aus, es gibt nicht mehr wirklich so Jahreszeiten, an denen sich so ein Kalenderjahr und eben auch ein Jahr orientiert und bin dann drüber gegangen, vielleicht kann man ja noch stumpfer das Ganze administrieren, indem man sagt, wir machen jetzt einfach 1000 Tage ein Jahr, weil ja,
das
1000
wurde Jahre ja sogar ein Millennium. Der rechende Sohn in der ersten Novelle wurde ja am Anfang von Gilliman gesagt, die Zeit ist kaputt und da beschreibt er das ja auch so ein bisschen so.
Ja, im Grunde ist es ja, also würde das ja auch total viel erklären, ne? Wenn du keine Jahreszeiten mehr hast, ist es einfach stumpf egal und du sagst, ey, 1000 Jahre sind ein Millennium, wir rechnen vom Millennium aus, dann machen wir doch einfach, mit 1000 rechnet sich besser als mit 365,25 und so weiter, dann machen wir das doch so. Das würde auch dann wiederum, ihr habt euch mal beschwert, dass sich die Zeiten zwischen Ereignissen manchmal so kurz anfühlen. Das ist dann wie Hunde- oder Punkerjahre. Also ein Warhammer. Ein Warhammer-Jahr würde dann 2, also irgendwo zwischen 2 und 3 Jahre umfassen.
Ja.
Hm. Ihr müsstet die Zeitrahmen also weiterrechnen, aus unserer Sicht.
Absolut.
Ja. Das würde halt eine Charaktere deutlich älter machen, wie Dante oder sowas. Das wäre schon creepy.
Ja, aber das ist halt so noch
ältere, ja. Älteste Space.
Ja, aber ganz ehrlich, ja. Auch wenn es jemand 1000 Jahre alt ist oder 10.000 Jahre.
Doch, das ist ein Unterschied.
Ja.
Das eine ist das Zehnfache vom anderen, das ist schon ein Unterschied.
Ja, aber das sind ja beides Zeitspannen, die wir uns nicht vorstellen können.
Doch. Das eine sind 1000 Jahre und das andere sind 2000 Jahre.
Eben sagst du noch, du willst einen Körper mit Argeltal tauschen. Und jetzt sagst du dir, du kannst dir 1000 Jahre vorstellen.
Merkst du was? Das hängt zusammen.
Er kann sich Flügel vorstellen. Fledermausflügel, die aus einem Schädel wachsen.
Jetzt könnt ihr noch sagen, dass es höchstens 3-mal so viel sind, wenn wir das so ansetzen würden. Aber nicht 10.000.
Ist egal.
Um deine Theorie aber zu bekräftigen, ja. Frankreich hatte im Rahmen der Französischen Revolution, um sich von der Kirche abzugrenzen, die 10-Tage-Woche eingeführt. Sie haben so ein 10-Tage-System gemacht, um das alles ein bisschen logischer zu machen, also aus deren Sicht dann.
Das klingt auch sehr arbeitgeberfreundlich, die 10 Tage.
Wir haben das dann auch irgendwann wieder abgeschafft. Aber, ne, weil sich von der Kirche abgrenzen, ja. Und die Imperialen wollen sich auch von der Kirche abgrenzen, und dann eben zu sagen, wir machen die System anders, ne, wir machen ein logisches System, sag ich mal, 10 Tage, 100 Tage, was weiß ich,
ja, ja, ja.
Würde es unterstützen irgendwie.
Das macht Sinn, ja.
Und dann, wenn du noch mehr unnützes Wissen haben willst, warum das die mit den heutigen Kalender auch so schwierig ist, es sind 365 Tage und da muss man auch denken, ah, 1,25, deswegen das Schaltjahr, mhm. Aber auch das trifft nicht genau. Deswegen ist es so, dass alle 100 Jahre das Schaltjahr weggelassen wird. Und jetzt kommt's, im Jahr 2000 war etwas, was ihr nicht wiedererleben werdet, denn alle 400 Jahre wird das Weglassen weggelassen.
Du hast Zeit schon gehört.
Großen Applaus für Cole, würde ich sagen. Fantastisch, der kann nicht nur Intros einsprechen.
Der war ganz ziemlich
viel. Sondern uns auf die Show stehen.
Ja, das schneiden wir raus.
Das wird geschnitten. Ja, somit sind wir mit allen Fragen durch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Und wir bauen hier jetzt gleich noch ab und dann bauen wir noch ein bisschen auf und dann trinken wir noch ein paar Bier und dann sehen wir uns morgen zum Event, oder?
Die Playlist.
Die Playlist gibt es bei der Woche schon mit. Hallo? Dankeschön.
Aber auf Eis on, kennt ihr noch nicht. Das ist das neue Format von Win. Anfängerfreundlich, voller Spaß. 30 Minuten beginnen's los. Das ist All Eis on. 30 Minuten beginnen's los.